Einen wunderschönen guten Abend zum 47. Mal WTF Talk. Und ja, wir haben uns heute das Thema Mobbing vorgenommen. Ich hoffe auch, ihr seid alle nett zueinander im Chat und mobbt da niemanden raus. Und ja, dann, also diejenigen, die da sind, diejenigen, die nicht da sind, die uns vielleicht auch nur als Podcast kennen, denkt mal drüber nach, uns live am Montagabend auf Twitch zu verfolgen. Da kann man den Chat mitlesen und kann sich auch anmelden und im Chat mit Anmerkungen machen und Fragen stellen und mit den anderen diskutieren. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Nur für die, die mir auch in den letzten Tagen geschrieben haben, oh, jetzt wissen wir auch, wie du aussiehst. Also ja, das gibt's auch als Livestream mit Bild und ist sehenswert. So, jetzt fangen wir aber mal an. Wir haben wie immer Gäste bei uns, die interessantes Fachwissen mitgebracht haben. Und zwei davon kennt ihr schon, eine kennt ihr noch nicht. Insofern würde ich sagen, Tina, mach doch einfach mal den Anfang.
Jawohl, dann begrüße ich euch so, wie ich euch auf Insta begrüße. Hi, ihr Lieben. Prides ist hier. Ich bin die Gründerin des Vereins Anders gleich Anders, ein Verein gegen Mobbing.
Na, das ist doch, dann brauche ich auch nicht weiter zu fragen, wie dein Bezug zum Thema ist. Und wir machen mal mit Jan weiter. Jan war ja schon ein paar Mal bei uns.
Ja, hallo, Jan. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und habe mutmaßlich am ehesten mit den EmpfängerInnen von Mobbing zu tun.
Und Ruth, kennen wir auch schon.
Ja, hallo, Ruth hier. Ich habe 20 Jahre mit Jugendlichen und Heranwachsenden gearbeitet, die viele Peer- und Mobbing-Erfahrungen haben und gemacht haben, immer wieder mit Übergriffigen. Ich arbeite auch im Bereich der Erwachsenenübergriffigkeit. Auch hier haben viele in der biografischen Arbeit, kriegen wir es immer wieder mit, dass es da zu Mobbing-Erfahrungen gekommen ist. Und als dritter Punkt, ich mache Antisexismusarbeit und das ist Teil des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und auch da gibt es die Rubrik Mobbing und habe eben auch ein bisschen mit der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt zu tun.
Ja, jetzt kann man sagen, Mobbing hat ja so ein bisschen was von, also als ich in der Schule war zum Beispiel und da meine Schulerfahrungen gemacht habe, mir ist dann hinterher auch gesagt worden, Freunde, wieso, du hattest keine Freunde in der Schule. Als Klugscheißer ist man nicht sonderlich beliebt in der Schule, das dreht sich dann irgendwann um, wenn man dann Livestreams auf Twitch macht, aber der Begriff Mobbing ist ja so irgendwann aufgetaucht in den letzten 20 Jahren eigentlich erst, würde ich sagen. Was versteht man eigentlich unter Mobbing? Gut, ich glaube, du hast dich da am meisten in der Hinsicht mit.
Oh, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht lieber fragen sollten, aber ich kann das natürlich gerne beantworten. Also Mobbing ist eine gezielte und vor allen Dingen wiederholte, ein wiederholtes und gezieltes, zum Beispiel demütigen, unterdrücken, Gerüchte verbreiten, Leute. Also asozial sein, also Leute aus dem sozialen Zusammenhang rausnehmen. Und das kann man entweder aktiv machen, also indem ich gegen Leute vorgehe. Und die Definition sagt halt wiederholt und über einen längeren Zeitraum. Also entweder aktiv, ich mache etwas gegen sie, verbreite Gerüchte oder ne, bin beleidigend, manchmal wird es auch körperlich, aber ganz oft ist es verbal auf der einen Seite oder passiv, in denen ich sie ausschließe. Ja, also aus dem sozialen Raum ausschließe. Genau.
Also ich bin eine Freundin davon, Mobbing auch wirklich als Mobbing zu, ja, identifizieren. Weil ganz oft denken wir, ach ja, es wird jemand gemobbt. Das ist dann vielleicht, wenn es einmalig passiert, eine Art der Hänselei oder vielleicht Diffamierung oder, was ich überhaupt kein bisschen schönreden will. Aber das, was Ruth gesagt hat, ist ganz wichtig. Es muss über einen längeren Zeitraum persistieren. Es muss stattfinden, auch vielleicht mit mehreren. Dann gibt es oft eine Anführerin oder einen Anführer in dieser Peer Group. Beziehungsweise dann halt die Mitläuferinnen und die Mitläufer. Und wenn man Mobbing richtig benennt, dann kommt ja die große Frage, wer nimmt einen ernst?
Da, darf ich da gleich eine Frage zu stellen? Ich habe nämlich im Vorfeld versucht rauszufinden, ob es einen Unterschied zwischen Mobbing und Bullying gibt. Also wie der Bully, der sozusagen, weil das ja auch ein Begriff ist, der zumindest im amerikanischen Sprachraum benutzt wird.
Das ist der Bullying, ist der rüde Kerl, ne? Rude, irgendwie rüde Kerl. Und es wird mehr bei Kinder und Jugendlichen, also bei Jugendlichen auf dem Schulhof wird mehr von Bullying gesprochen und auf dem Arbeitsplatz wird es gern Mobbing genannt. Und aber es wird auch manchmal wird es auch synonym verwendet.
Okay, also es ist dasselbe Konzept sozusagen, dieses systematische und wiederholte und nicht, also Bullying kann eigentlich, okay, nicht einmal auftreten. Okay.
Und es bezeichnet halt auch die Person, die es ausübt.
Ja.
The Bully.
Also man kann es natürlich auch noch immer weiter ausdifferenzieren, aber ich finde, es ist richtig gut, dass wir vielleicht bei dem Begriff Mobbing bleiben. Aber es gibt ja auch Bossing, wenn man sagt, dass der Boss
Ja,
den
sehr
Angestellten
schön.
mobbt. Wenn es umgekehrt ist, gibt es auch nochmal einen Ausdruck dafür, der mir gerade wieder entfallen ist. Aber vielleicht sollten wir es tatsächlich, wie Jan sagt, unter dem Begriff Mobbing heute zusammenfassen.
Ja, auf
Alles.
jeden Fall. Formen oder spezialisiertere Begriffe für verschiedene Formen von Mobbing, ne?
Also Mobbing setzt dann voraus, dass es oder geht davon aus, dass es durch eine Gruppe ausgeübt wird. Das ist dann sozusagen die Mehrzahl der Leute um einen rum oder kann auch einer mobben?
Kann natürlich auch eine Person mobben.
Okay.
Also Ruth hat auch sofort so gemacht, ne? Es ist so, natürlich kann eine Person mobben. Was aber ganz oft spezifisch für das Mobbing als solches ist, ist, dass es halt die stummen oder die aktiven MittäterInnen gibt. Und da wird es dann halt auch zur Qual für die Person, die gemobbt wird. Ich habe in den 90er Jahren meine Diplomarbeit zum Thema Opfer von Gewalt geschrieben, weil du sagtest nämlich, der Begriff Mobbing existiert ungefähr seit 20 Jahren. Lehmann, der mal für die Arbeitswelt, aber dazu wird Ruth nachher noch kommen, 45 Kriterien des Mobbings spezifiziert hat, hat darüber 93 geschrieben. Zu dem Zeitpunkt, als ich 97 meine Diplomarbeit schrieb, gab es zu diesem Thema fast nichts zu finden. Ja? Also Gewalt war Gewaltenteilung und die, die sich um Opfer gekümmert haben von Gewalt, war der Weiße Ring. Und das ist halt das, was wir uns wirklich, also dieses Themas müssen wir uns deshalb so gewahr sein, weil das ist eine Sache, die überhaupt nicht in den Köpfen ist, beziehungsweise ein Thema, was mit großer, großer Scham besetzt ist. Also, weil wer gibt schon gerne zu, ich bin gemobbt worden?
Vielleicht könnten wir mal eben die unterschiedlichen Rollenzuweisungen. Also es gibt meistens einen Täter, eine Täterin, ein Opfer. Und dann gibt es Assistenten vom Täter, von der Täterin, also Leute, die aktiv mit. Und wir kennen solche Geschichten, Erzählungen von Menschen, die gesagt haben, die Leute haben im Kreis um mich herum gestanden, ne? Und ich bin irgendwie aktiv von mehreren. Eine Person war der Anführer, die Anführerin und die anderen haben aber proaktiv mitgemacht. Und dann gibt es das Opfer und als zweite Rolle gibt es da noch die Verteidigerin oder den Verteidiger. Also manchmal haben Betroffene auch eine Person, die ihnen wirklich zur Seite steht. Und dann gibt es diejenigen, die eben dabei sind, also die schweigende Menge. Und da haben wir Personen, die sehr mitfühlend sind und vielleicht auch Verteidiger werden könnten, also mitfühlende, aber sich trotzdem raushaltende. Und dann gibt es Leute, die erstarren, also die würden gern was machen, aber die fühlen sich selber wie, wenn ich irgendetwas sage, dann bin ich hier Nummer zwei. Und was man da tun kann, da kommen wir bestimmt gleich zu. Aber nochmal, also Täter, Opfer, Assistent, Verteidiger und die schweigende Masse eingeteilt in die Mitfühlenden und die Erstarrenden. Grob.
Wie grenzt man das jetzt sozusagen von dem, was normalerweise an Konflikten in so Gruppen auftritt, ab? Also hat es noch mal bestimmte.
Die Art und Weise des Ausagierens. Also, ich sagte ja vorhin, wenn ich jemanden foppe, wenn ich ihn mal hänsle oder wenn ich einfach nur gehässig sein will, dann unterscheidet sich das von dem, dass ich das dann vielleicht immer tue. Also, ich nenne jetzt mal das Beispiel, ich war vor 4 Jahren noch 40 Kilo dicker. Ja? Und wenn ich den Leuten versucht habe zu erklären, wie es mir ging als dicke Person, als Wohlbeleibte, so hätte ich mich bezeichnet, natürlich gab es dann die Leute, die mich als fette Sau bezeichnet haben oder keine Ahnung, so Sprüche gemacht haben wie deutsche Panzer rollen wieder. Und wenn das persistiert, weil es dann eine Gruppe macht oder eben mehrere Leute mich umkreisen, genau mit diesem Thema, also ich habe es jetzt wirklich versucht, mal so plakativ wie es geht darzustellen, dann wird es Mobbing. Also wenn eine Person an mir vorbeiläuft und dann sagt, oh mein Gott, ist die fett, ja, sei es drum, ne? Kann ich mir ein dickes Fell anschaffen und drüber hinwegsehen. Wenn ich aber daraufhin angemacht werde oder weiß ich, deine Mutter kauft bei Kick ein, weil woanders findest du deine Größe gar nicht mehr. Und dann eben das, was Ruth sagte, dann Leute drumherum stehen, vielleicht mitmachen, noch mehr Sprüche raufhauen, bis es dann eben irgendwann gar nicht mehr geht, beziehungsweise eine Person, die gemobbt wird, sieht oft genau in diese Gesichter, die nämlich eigentlich mitfühlend sind, die sich aber nicht trauen, irgendetwas zu sagen, weil sie wissen, sie sind dann die Nächsten, weil sie vielleicht eine Brille tragen und dann als Brillenschlange bezeichnet werden.
Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? In den 90ern, Marius Müller-Westernhagen Dicke, wo sein ganz
Furchtbares Lied.
Dicke, 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 Dick gesungen hat und wirklich im
Ich
Chor und gegrölt
und alle mit.
und alle mit. Ich glaube wirklich, dass wir grundsätzlich weitergekommen sind. Du hast ja gerade gesagt, ne? Also in deiner, als du angefangen hast, ist ja, du hast ja jahrzehntelanges Wissen und als du angefangen hast, gab es noch gar keine Literatur. Aber ich glaube, dass schon auch die Sensibilität in der Gesellschaft gestiegen ist. Also man
Auf
würde
jeden Fall.
so auf gar keinen Fall mehr machen. Und ich weiß aber, ich war relativ jung, ne? Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, das Lied. Ich bin Baujahr 76, vielleicht kann ja irgendeiner parallel mal googeln.
80 oder 81.
Und also ich habe mich immer ein bisschen, wenn eine Person neben mir war, die ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen hatte, habe ich immer hab mich so ein bisschen geschämt und dachte so, ah, oh, wie unangenehm, ja. Und dann würde man aber trotzdem noch nicht ganz von Mobbing sprechen, wenn die Person nicht ausgekoren ist. Also wenn jetzt nicht die halbe Klasse vor genau der Person singt, und zwar immer, wenn die in den Klassenraum kommt. Ne? Wir hatten
Genau.
eine Lehrerin, die hatte sehr vorstehende Zähne, und da gab es immer ganz viele, die haben so ein Pferdegeräusch nachgemacht. Ne? Dann irgendwie so ein Pferdegeräusch und dann immer gewiehert und so weiter. Und das immer, sobald die irgendwie, also da konnte man schon sagen, das war Mobbing. Also es muss schon auf eine Person bezogen sein, ne? Obwohl es natürlich auch nicht gut ist, wenn ein ganzes Stadion das singt.
Ne.
Muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Westernhagen, aber dachte immer, das wäre ironisch.
Das hat dich gar nicht so aufgefasst. Wir sollten es alle nachher noch mal
Also
hören.
hört's euch
Ich
alle
habe
mal
keine
an.
Ahnung, weil ich
Dicke
hab's.
schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich drin. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Ich kann den ganzen Text aufsagen, wenn du gerne möchtest. Und
Oh.
selbst wenn er es ironisch gemeint hat, es ist ein, sagen wir mal, freundlich sehr ausgrenzendes Lied. Ich sehe da
Das ist
gar
eine
kein.
Frage, ja.
Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei.
Ja.
Furchtbar. Ey, ich habe von diesem Lied noch nie gehört. Das ist jetzt kein Witz. Ich denke die ganze Zeit so, oh
Ich
mein Gott.
wollte
Okay.
gerade sagen, Ruth, du sagst, wir sind weiter. Vielleicht sind wir aber auch, ich gucke mal in die Runde, alle älter und hören gar nicht die Musik, die heute aktuell ist, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es heute durchaus auch Texte gibt, die nicht weniger abwertend bestimmten Gruppen gegenüber
Ja.
sind. Das ist, glaube ich, auch eine, das gehört wahrscheinlich auch zur Entwicklung dazu. Also ich glaube, über Empathie reden wir heute ja noch. Und diese Fähigkeit, auch sehr unempathisch zu sein, haben Jugendliche ja auch. Also sie haben auch die gegenteilige Fähigkeit. Aber wenn ich so an meine eigene Entwicklung denke, dann wäre mein Jugendalter das Alter gewesen, wo ich Dinge getan hätte und wahrscheinlich auch habe,
Getan habe, definitiv,
für die ich mich heute eher schämen würde und wo ich heute den Kopf schütteln würde.
ja, aber weißt du, jetzt, ja, und ich aber. Ich finde, es gibt den Unterschied, dass wir heute so bestimmte Bubbles haben mit bestimmten Musikrichtungen. Ich fand, bei Westernhagen hat es irgendwie gefühlt ganz Deutschland gesungen. Also ich weiß gar nicht, ob man dran vorbeikam. Hat nicht damals alle außer Lydia Westernhagen gehört?
Nee, also gehört, ich fand Westernhagen immer furchtbar. Ich war mal 1985 beim allerersten Rock am Ring in der Eifel und da ist er aufgetreten. Und ich weiß, dass wir das alle mitgegrölt haben, muss aber tatsächlich sagen, dass ich das so ähnlich verstanden habe, wie Holm es eben angedeutet hat. Ich habe das nicht als ernst aufgefasste Beleidigung, als ernst gemeinte Beleidigung aufgefasst, aber kann natürlich falsch sein.
Ja, krass.
Ich glaube, wenn wir schon bei der Musik aus dieser Zeit sind, kann man anmerken, dass die Ärzte sich ja zum Beispiel von ihrem eigenen der fetten Elke inzwischen distanziert haben.
Haben Sie?
Ja.
Ja. Mit dem Alter, wie Jan schon sagte. Ich glaube einfach, das war dann halt ja die Jugendsünde gegen einen Fan, der sie nicht in Ruhe gelassen hat. Und sie hatten diesem Menschen gesagt, sie schreiben einen Song, der nicht nett war. Ganz genau.
Aber ich glaube, ich So ein bisschen ist natürlich, Jan, du hattest es angesprochen, Jugend versucht natürlich auch immer zu provozieren und über eben auch provozierende Dinge zu tun. Und dass die Leute, die jetzt mit ihren Fans alt geworden sind, halt irgendwann anders auf ihre alten Texte blicken, heißt ja nicht, dass die Leute, die jetzt mit ihren Fans jung sind, das auch tun. Und vieles davon hören wir, glaube ich, auch einfach tatsächlich
Okay,
nicht.
aber wollen
Also
wir
im
nicht? Ich bin
Deutschrap gibt
ja.
es ja so einiges, wo ich mir sagen würde, die Texte
Ja,
sind.
genau. Rapmusik hätte ich auch angefangen, aber verzeiht, wenn ich da ein bisschen dazwischen gerät. Ich bin ja ein großer Fan von Systematik und wir haben schon eine Viertelstunde rum. Wollen wir nicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen systematischer vorgehen? Wer sind denn die Täter? Was sind das für Menschen? Gibt es da besondere Persönlichkeitsstrukturen? Wird jeder zum Mobber, der selber gemobbt worden ist? Sind die dumm? Sind die intelligent? Mit welchen Typen hat man es da zu tun? Wer ist das?
Wäre so schön, wenn es so einfach zu beantworten wäre.
Dachte ich mir, ja.
Ja, also das wäre echt cool. Ich wollte zuvor noch mal kurz sagen, wir sind auf vielen Festivals gewesen in den letzten 2 Jahren, nachdem wir dann endlich auch wieder auf Festivals sein durften. Was ich immer versuche, den Leuten zu erklären, ist Folgendes, weil die, die kommen, sagen, ach Leute, 9 von 10 Leuten finden Mobbing toll. Na, das ist so der typische Standardspruch, ich kann nicht hören, der hängt mir schon sowas von aus den Ohren raus. Und ich sage, weißt du, du hast sogar recht. Das ist das Problem, weil die eine Person findet es nämlich nicht cool. Und was ich dann immer versuche, denen zu sagen, ist, die Person, die mobbt, hat 5 Minuten Spaß oder vielleicht sogar noch länger. Ja? Aber die Person, die gemobbt wurde, die hat lebenslänglich. Und ich würde gerne mit einem Beispiel vorangehen, wo ich dem nicht sagen kann, dass das in irgendeiner Form spezifisch gewesen ist. Wir hatten eine Person, 23, auf dem Wacken Open Air, die kommt in unser Zelt und meckert. Also die hatte vielleicht auch schon ein bisschen viel Bier getrunken, aber jedenfalls meckerte sie und was soll man machen und so ein Blödsinn. Und früher hätten man ja auch die Leute einfach so behandelt und da hat sich jeder gewehrt und dann musste er halt eins auf die Schnauze kriegen, um das jetzt mal so locker zu sagen. Und wir unterhalten uns und ich versuche natürlich auch mit einer Person, die ein bisschen angeschäkert ist, trotzdem ins Gespräch zu kommen. Und vor den Jugendlichen, also wir waren von 15 bis 28, was die Jugendlichen angeht, fängt diese Person auf einmal an zu heulen. Und durch das Gespräch ist ihr eingefallen, diese Person war 48 Jahre, weil ich habe die hinterher extra gefragt. Sie war in der Schule für die Lehrerin die Steigerungsform eines Adjektives. Dick, dicker am dicksten. Nun sind wir schon wieder bei den Dicken, gehen wir mal weg. Aber diese Person hatte das ganze Leben verdrängt. Die hat überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass sie mal gemobbt worden ist. Weil daraufhin hat sie auch dann eine Karriere hinter sich gebracht, die einfach nicht mehr feierlich war und hat uns dann auch davon erzählt, wie sie halt nicht mehr in die Schule gehen wollte, wie sie Schulverweigerin wurde, wie sie keine Hausaufgaben mehr gemacht hat und, und. Und du würdest jetzt, glaube ich, eine Lehrerin nicht unbedingt als typische Täterin sehen. Aber nichtsdestotrotz haben Jugendliche ganz oft die Gewalterfahrung gemacht, dass Lehrer oder Lehrerinnen mit einsteigen. So nach dem Motto, ja, dann nimm doch ab, dann hört das Mobbing auch schon auf.
Okay.
Immer auf die Strukturierungsfrage von Bernd ein, Setting. Setting, weil du das gerade so schön gesagt hast, Setting ist ganz oft in der Zwangsgemeinschaft, in der man von Dauer gefangen ist. Und jetzt haben wir den Arbeitsplatz und die Schule da insbesondere. Aber man könnte auch sagen, in der Familie kann es das auch geben. Man kann auch in der Familie, das klassische schwarze Schaf in der Familie ist auch eine Zwangsgemeinschaft. Also das ist sozusagen ein Kriterium, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht raus. Und ich würde sagen, dass da die Schule noch gravierender ist als der Arbeitsplatz. Den Arbeitsplatz kann man noch wechseln, man kann sich krank schreiben lassen. Die Schule ist ein riesengroßes Thema. Und wir sind natürlich in diesen Zeiten, in den Zeiten der Jugend, Kindheit und Jugend, viel vulnerabler, viel anfälliger. Auch eben die Peer-Gruppe, die spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und im Erwachsenenalter habe ich meine Peer-Gruppe und habe den Arbeitsplatz. Also das wäre das Setting: Schule, Peer, Arbeit, Familie. Peer kann aber auch sein, zum Beispiel Nachbarschaft und Freundschaft. Und du hast gerade gefragt, wer die Täter, die Täterinnen sind. Manchmal geht es am Arbeitsplatz tatsächlich um Schaden oder um Leute zu werden. Manchmal geht es aber, und da denke ich so ans Schulsetting, auch darum, irgendwie den Platz, sich selber den Platz in der Gruppe zu stärken. Und das mache ich, indem ich andere abwerte, damit ich auf gar keinen Fall, damit meine Selbstunsicherheit eventuell nicht gesehen wird. Wir haben also Leute, die sich unsicher fühlen, andere proaktiv abwerten und sagen, damit festige ich auf jeden Fall meinen Stand und mir wird dann keiner Gewalt antun. Ne? Das haben wir, also ich gewinne dadurch an Status.
Darf ich
Wenn,
nachfragen, ob
wenn.
das der einzige Typ ist, weil du sagst, es spielt eine gewisse Selbstunsicherheit eine Rolle. Das Wenige zugegebenermaßen, was ich über das Thema weiß, ist, dass mir also auch schon Mobber geschildert worden sind, ja, die sehr intelligent sind, sehr fit, gute Noten haben, wo es um eine Art, Lydia, wenn ich den Begriff verwenden darf, Narzissmus oder irgendwas geht, weiß nicht.
Also zumindest das, was man so an Untersuchungen sieht, ist ja eben, dass es nicht die eine Profil sozusagen Erstellung mit ganz typischen Eigenschaften gibt. Aber siehst du, was Ruth sagte, es sind halt verschiedene Subtypen und es kann Menschen geben, die Unsicherheiten ausagieren eben, andere, die vielleicht selbst Aggressionen ausagieren, die sie zu Hause erleben. Also tatsächlich ist auch das nicht immer ein Klischee, dass zum Beispiel ein Kind zu Hause Gewalt erfährt, sehr viel Aggression aufstaut, zu Hause sich nicht gegen die aggressiven erwachsenen Personen richten kann, weil es natürlich in einer unterlegenen Machtposition ist gegenüber beispielsweise dem Elternteil, der schlägt und dann eben andere verprügelt als Reaktion, um die eigenen negativen Gefühle dann über Wut auszuagieren. Und das ist ein Muster, das ich von Gewaltstraftätern kenne, mit denen ich in der JVA arbeite, die halt auch häufiger emotionale und/oder körperliche Gewalt erlebt haben und gelernt haben, dass es sich halt besser anfühlt, Traurigkeit, Hilflosigkeit und Angst in Wut umzuwandeln. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, aber irgendwann werden die halt wütend über alles, was sich innerlich aufstaut. Und wenn die dann merken, okay, andere zu verprügeln, verschafft ihnen einerseits eine Abfuhr der negativen Emotionen und gleichzeitig wiederum eine Machtposition, dann kann das natürlich sehr stärkend wirken. Aber hier spreche ich jetzt natürlich von Biografien von Menschen, die dann auch wirklich später zu körperlichen Gewaltstraftaten übergehen. Bei manchen von denen fing das aber so an, dass die als Kinder schon angefangen haben, sich dann in diese Machtposition durch emotionale und auch körperliche Gewalt gegenüber Gleichaltrigen zu begeben. Also das sind jetzt natürlich ein paar Extrembeispiele aus meinem Arbeitsbereich und von daher kann das unterschiedliche Gründe haben, ne? Beim
Und ich,
Arbeitsmarkt
ja.
Leute, die tatsächlich zum Beispiel bei neuer Umstrukturierung gezielt andere Leute loswerden möchten. Wir haben das bei der Frauen. Also es gibt mehrere Leute, die sich mit der Frauenquote beschäftigt haben, dass dann Frauen, die in Führungspositionen gekommen sind, es sehr schwer hatten, die auch also systematisch gemobbt worden sind, vor allen Dingen unter dem Vorwand eben, du bist ja sowieso nur hier wegen Frauenquote. Ganz kurz Zahlen zur Schule. In der PISA-Studie, die wir ja alle kennen, ne, 2018, haben 6% der Schüler und Schülerinnen, es wurden 15-Jährige gefragt, dass sie sehr häufiges Mobbing erlebt haben. Und 23% haben gesagt, mehr als einmal im Monat, also im Laufe der bisherigen schulischen Karriere. Damit man mal so eine Vergleichszahlen hat, ne?
Ich hab gerade noch eine Frage. Ich hoffe, damit zerstöre ich nicht Bernds Systematik.
Nein, durchaus nicht, nein.
Und zwar meine ich mich daran zu erinnern, dass ich durchaus auch Menschen geärgert habe oder auch mitbekommen habe, dass Menschen geärgert wurden, wo die dann irgendwann, denen dann irgendwann der Kragen geplatzt ist und quasi gesagt, deutlich gemacht haben, dass sie das nicht doof, nicht gut finden. Und dann auch alle anderen gesagt haben, oh, das wussten wir nicht. Wir haben sozusagen gedacht, das sei Foppen und haben es so gemeint und dann haben dann aber auch aufgehört. Also es war sozusagen, dann wurde nicht weitergemacht, aber würde das die Definition von Mobbing bis zum Zeitpunkt, wo es aufhört, treffen oder wäre das, ich sag mal, fehlgeleitetes Foppen, keine Ahnung, so? Oder wisst ihr überhaupt, was ich meine?
Ja.
Also ich finde es schon erst einmal mutig, dass das Opfer dir irgendwann gesagt hat, dass es nicht mehr hören will. Ne? Also, weil das ist schon ein Riesenschritt. Also, dass ein Opfer aus dieser Rolle auch raustreten kann und sagen kann, du, ich mag das überhaupt nicht mehr, dass du mich jetzt hier gerade foppst. Und wenn dann noch eine Gruppe hintergesteckt hat und die das dann auch wirklich versteht und dann auch aufhört damit, dann ist das cool. Aber ich denke, die Zeit, wie gesagt, wenn es einen Zeitraum überschritten hat, der halt, sage ich mal, weiß ich, 2 Wochen jeden Tag mit irgendwelchen Schimpfwörtern beseelt war, dann ist es Mobbing. Schön ist es, dass es aufgehört hat. In den meisten Fällen hatten Opfer jedoch nicht die Kraft, überhaupt sich dagegen aufzustemmen. Und
Das
wenn du.
heißt aber, die Intention ist nicht wichtig. Weil wenn ich sozusagen jemanden, wenn das, ich weiß nicht, ob ich das
Meinst du jetzt
richtig
sowas wie zum
rübergebracht
Beispiel Nerd, wenn du zu einer
habe?
computeraffinen Person sagen würdest, Gott, du bist ja der volle Nerd. Und dann würde der ganze Chor einstimmen und die würde das zum Beispiel nach 2 Wochen nicht mehr gern hören. Meinst du so etwas, weil du gedacht hast, du würdest dann irgendwelche Eigenschaften dieser Person beschreiben, oder?
Ja, oder auch, also man, das ist, das gehört ja zum Jugendalter auch dazu, dass man sich so frotzelt. Hast,
Frotzeln.
ne? Und die Frage ist ja, wo fängt, wo wird denn, also wo entscheidet sich denn, wo aus Frotzeln mehr wird? Also ne,
Empathie.
das kann ja nur die Person entscheiden, die gefrotzelt wird.
Kann man da den Begriff Empathie einwerfen? Also Jan,
Schöner Begriff.
ich kenne solche Situationen. Du hast eben am Anfang gesagt, dir tun, wenn du über so manches nachdenkst in der Schule, war bei mir tatsächlich auch in der Vorbereitung auf der Sendung zu, wo ich gedacht habe, wow, also was ich damals mit Lehrern gemacht habe, war schon, trotzdem bilde ich mir ein, dass ich mir zugute halten muss. Das war nicht bösartig gemeint. Ich mochte die eigentlich wirklich. Ich habe das wirklich für Spaß gehalten. Ich habe nicht daran gedacht, dass die da vielleicht so drunter leiden könnten. Also gut kann man sagen, wenn man irgendwie das irgendwie noch eigentlich, ach, jetzt habe ich mich total verplappert, aber wenn es noch so ein bisschen was mit Empathie zu tun hat, dann vielleicht eher oder Mobbing ist meiner Überzeugung nach, wenn das wirklich ins Bösartige, ins Vernichtende geht, oder nicht?
Also sagst du jetzt, es war eigentlich lieb gemeint oder es war
Nein,
eigentlich...
nein, 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 natürlich nicht, aber ich, nein, aber ich, nein, das will ich nicht sagen, aber ich will sagen, es war nicht wirklich böse gemeint. Und eigentlich.
Genau. Wir haben den Aspekt des Empfindens der betroffenen Person und wir haben das, was Jan gerade gesagt hat, im Alter manchmal auch ein bisschen stumpfe Menschen vor uns, die nicht so empathisch sind, weil sie da gerade in der Entwicklung sind und vielleicht auch ein bisschen Empathie reduziert sind in diesem Klassenzusammenhang zum Beispiel. Aber wenn wir haben Demütigungen, Beleidigungen, systematisches Verbreiten von Gerüchten, das ist ja schon sehr gezielt, ne? Oder wir haben eine Gruppe gegen einen, also wir haben einen klaren Machtunterschied und jetzt nochmal wiederholend, langfristig. Genau.
Und wenn es sich verselbstständigt, ne? Gut, das ist genau das Problem. Oft verselbstständigen sich die Dinge. Das, was du vielleicht gar nicht so böse gemeint hast, Bernd, kann aber auf fruchtbaren Boden fallen. Und schon ist Person XY Opfer. Ja, und du hast es gar nicht ernst gemeint, deswegen hatte ich vorhin den Begriff Nerd, ne? Das ist so ein Begriff, den benutzen wir alle. Ach ja, ich bin so nerdisch, bamabams. Oder da ist der Computer-Nerd. Das kann am Anfang total niedlich sein. Und wenn du dabei grinst und die Person vielleicht noch so ein bisschen patsch, patsch, patsch hinten auf dem Rücken, dann ist das alles nicht böse. Aber in dem Moment, wo sich dann Menschen gegen diese Person, oh, guck mal, der hängt schon wieder vorm Computer, der kann gar nichts anderes mehr, guck mal, der kriegt schon Pickel, der weiß noch nicht mal mehr, wie das Tageslicht aussieht. Und dann auf einmal eine Batterie an Dingen losgeht, wo du denkst, was ist das jetzt? Und da wird es halt blöd. Die Verselbstständigung dessen. Also, dass, wenn du darüber nachdenkst, auch in Vorbereitung hier auf dieses Thema, dass dir dann Sachen einfallen. Ja, klar. Und dass du es nicht böse gemeint hast im Nachhinein und auch anders bewertest, ist klar. Aber wenn du Jugendlicher bist in einer Peer Group, in der das stattfindet und du deinen Stand behaupten musst, weil das ist nämlich eine Sache. Klar haben wir auch alle als Jugendliche sicherlich unsere Grenzen ausgetestet und sicherlich wollten wir auch mal, weiß ich, dass eine wunderschöne Person uns anders anguckt oder ein besonders hässlicher ein bisschen mehr gefoppt wurde. Nichtsdestotrotz, es muss immer geguckt werden, hat es sich verselbstständigt oder gar nicht verselbstständigt, wird es mit Absicht gemacht, in welcher Brutalität. Und da kannst du alle Superlative der Welt nehmen. Die werden nachher letztendlich bestimmen, ist die Person gemobbt worden. Natürlich
Also
manche, die etwas tun, auch so Rationalisierungen und Bagatellisierungen. Man möchte ja sich selber gar nicht als bösen Menschen sehen. Ne? Das heißt, Dinge, die wir tun, in dem Moment fühlt es sich ganz gut an, vielleicht ein bisschen mächtig, aber vielleicht auch irgendwie witzig. Das kann ja auch sein, dass es irgendwie so einen humoristischen Touch hatte für die Person, die es getan hat, nicht die für die betroffene Person. Und dann gibt es diese ganzen Geschichten auf den Klassentreffen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gehört habt, dass Menschen nach Jahren und Jahrzehnten zu Klassentreffen gehen und da sagen Leute, ey, ich bin jeden Tag nach Hause gekommen und habe geweint. Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen, ne? Weil ich dachte, ihr wartet hinter der Hecke oder wie auch immer. Und dann sagen die, boah, wir haben uns total gut gefühlt. Es tut mir super, super leid. Für uns war das wirklich Spaß und wir haben gedacht, für dich wäre es auch Spaß. Das heißt, das ist ausgeblendet worden in der Situation. Das haben wir in vielen unterschiedlichen Dingen, ne? Also wir können verschiedenste Dinge, von denen wir wissen, eigentlich macht man das nicht. Und dann rationalisiert man, warum das in dem Moment eigentlich doch okay ist. Da könnten wir andere Sachen von, ich klau dir ein Bonbon oder was auch immer nehmen und denken, ach, der Bernd, ey, der hat immer die ganze Tasche voller Bonbons, eins mehr oder weniger fällt dir nicht auf. Das sind so Rationalisierungen und auf Klassentreffen
ich schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ich habe mich nach Jahrzehnten denen gestellt, denen es auch wichtig war, ich bin ganz gespannt auf deine Meinung gleich, denen es auch wichtig war und wo dann die Leute wirklich erschrocken waren im hohen Alter und gesagt haben, boah, es tut uns wahnsinnig leid, wir entschuldigen uns jetzt bei dir. Wenn es gut läuft, wie bei den
Wenn es
Ärzten.
gut läuft, ich wollte gerade sagen, weil gerade Klassentreffen neigen ganz oft dazu, dass wir in das alte Rollenverhalten gehen.
Ja.
Das muss schon richtig gut gelaufen sein, dass man das hinterfragt. Ja.
Dann mehr.
Also ein Aspekt, der mir jetzt noch aufgefallen ist, so im Rückblick auf meine Erfahrungen einerseits in der Schule, andererseits auch bei der Bundeswehr, was auch eine sehr schöne Zwangsgemeinschaft war, wo sowas sich austoben konnte. Man hat auch Personen gemobbt, die man eigentlich selbst als Täter empfunden hat. Denjenigen, den man als aggressiv empfunden hat, den dann die anderen ausgegrenzt haben, um sich zu schützen, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, der sich ganz sicher selbst total scheiße in seiner Situation gefühlt hat. Aber der in der Situation für die anderen war eigentlich der immer der Aggressive, ja.
Aber ich habe ja gerade gesagt, ich bin vielleicht der mutmaßlich eher mit den Empfängerinnen von Mobbing zu tun hat und habe dann gedacht, vielleicht ist das auch Quatsch, weil ich glaube, dass die Rolle auch ganz schnell sich ändern kann, ne? Je nachdem, in welchem Kontext ich das mache und ob ich, also habe ich Leute, die das mit mir machen, habe ich Leute, die mit mir auf einer Ebene sind, habe ich Leute, die vielleicht meinen Humor teilen, sind die Hierarchien schon geklärt und ich weiß auch, dass ich schon Jugendliche hatte, die beides waren, die sowohl gemobbt haben, als auch gemobbt wurden. Und eben auch Jugendliche, die Schule wechseln und dann aus dieser Rolle auch rauskommen. Was ja, ne, was ja auch nicht nur als Empfänger von Mobbing, sondern auch als Austeiler von Mobbing passieren müsste. Ne, das muss ja immer, was vielleicht auch bedeutet, dass es nicht unbedingt immer schlechte Menschen sind, sondern, also vielleicht auch, aber ich finde das Konzept schlechter Menschen immer ein bisschen wenig hilfreich, sondern eben auch an den Umgebungsfaktoren liegen kann.
Aber dann ist es gut gegangen. Also wenn die Person an einer neuen Schule nicht mehr gemobbt wird, dann ist das wirklich gut gegangen, weil ganz oft ja den Gemobbten geraten wird, bitte die Schule zu verlassen. Das Problem ist, wenn sich das zum Beispiel schon rumgesprochen hat, dass die wegen XYZ gemobbt wird und es dann mitnimmt. Weil viele Versagenskarrieren fangen dann nämlich genauso an, weil die Person hat dann auch auf der zweiten Schule keinen Bock, irgendwie sich einzubringen oder irgendetwas zu sagen. Je nachdem, wie stark das ist und gerade in Zeiten von Handy, also ich weiß, als die ersten Handys rauskamen, wo die kleinen Videos, ihr könnt euch noch erinnern, irgendwie so 2 Sekunden Sachen. Ich habe an einem von drei kriminalitätsbelasteten Schwerpunkten in Berlin gearbeitet. Und Sina, ich darf ihren Namen nennen, ich habe sie extra vorher gefragt, war eins der ersten Mobbingopfer, die verprügelt worden ist im Kreis. Und dieses kleine Video hat dann einmal die Runde gemacht und nicht nur durch Deutschland. Und in so einem Moment, da kannst du dann gerne die Schule verlassen. Aber dieses Video ist viral gegangen. Also damals gab es das viral in dem Sinne noch nicht, sondern es ist halt dann wirklich verschickt worden von einer Person zur nächsten. Und da hat die nächste Schule gar nichts gebracht. Weil Sina war verschrien und Sina konnte man zusammendröschen, wenn man es wollte. Also die hat richtige Gewalterfahrung gemacht, die einfach nicht mehr feierlich war.
Ich bin ganz froh, dass du es ansprichst. Ich habe ja gerade die Zahlen zum Thema Schule genannt. Diese Zahlen zum Thema Schule sind, die inkludieren nicht die Cybermobbing-Zahlen.
Eben.
Also mal extra, die kommen obendrauf. Das haben wir ja jetzt in den verschiedenen Gewaltforschungen, dass wir eine ganze Zeit lang irgendwie so neue Medien und eben tatsächliche Gewalt im Real Life, wobei soziale Medien auch das reale
Ist.
Leben sind, ne? Mal ganz kurz hier zu meiner sprachlichen. Genau. Das heißt, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind ohne Cybermobbing. Cybermobbing kommt obendrauf und nochmal ergänzend zum Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz haben wir 3% Mobbing-Erfahrungen. Da gibt es die letzte Studie 2021 von Statista, das ist ja relativ bekannt, ne? Und da haben eben 30% gesagt. Und dann gab es eben noch eine Umfrage, das fand ich ganz interessant. Wovon wir ja jetzt gerade reden, ist, dass Betroffene verstummen und schweigen. Und da bist du natürlich an erster Stelle vor allen Dingen wichtig, dass Menschen wissen, dass es Beratungsstellen gibt, an die man sich wenden kann, weil das ist eben Punkt eins, dieses Verstummen und Schweigen. Und da haben einer großen Umfrage haben gesagt, ja, zu 80%, wir haben das im Laufe unseres Berufslebens tatsächlich schon mal gesehen und erlebt und irgendwie mitbekommen, ne? Und 63% haben gesagt, wir haben nichts gemacht. Ja, weil sie selber auch Sorge haben, eben betroffen zu sein und Angst zu haben. Und wir sind alle soziale Wesen. Wir wollen irgendwie gemocht werden. Und wir haben vielleicht auch Angst, selber dann genau wieder Opfer zu werden. Aber Aufklärung, ne? Also bei den Wirkfaktoren Aufklärung und relativ schnelles Ansprechen und eben tatsächlich Beratungsstellen anrufen, ne? Hotlines anrufen, Notfallseelsorge oder sogar spezialisierte, was noch viel besser ist.
Ja, also dieses Thema, wer kann eigentlich Opfer von Mobbing werden? Ich fand das sehr spannend. Mein Kampfkunsttrainer macht auch Mobbing und Antigewalttrainings an Schulen und Kindergärten. Und der hat sozusagen als Be sein Beispiel für das Mobbing-Opfer, er belegt dann so für Kindergartenkinder das so mit Tieren, mit denen man sich so identifizieren kann. Und sein Tier für das Mobbing-Opfer ist ein Mammut. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wie kann denn das sein? Für mich ist ein Mobbing-Opfer immer irgendwie klein und schmächtig. Ja, dann gucke ich ihn an und denke mir, okay, der gute George ist selber so knappe 2 Meter groß und hat so 130 Kilo und der ist ein großer, kräftiger Kerl. Da kann man sich nicht vorstellen, dass den jemand mobbt heutzutage. Aber ja, klar, in der Schule kannst du da natürlich genauso ausgegrenzt werden. Aber gibt's typische Mobbing-Opfer? Gibt's Leute, die nicht gemobbt werden können? Kann es jeden treffen? Wie sieht das aus, Tina?
Also die Erfahrung, die wir in unserem Verein haben, also die Menschen, die zu uns kommen, es kann jeden treffen. Und zwar, also egal, also ich benutze jetzt den bösen Begriff bildungsfern, ja, bis hin zu hochgebildet. Es ist offenbar in einer sehr vulnerablen Phase einer Person. Vielleicht hat sie was Falsches gesagt, vielleicht liegt sie gerade nicht im Trend, vielleicht sind die Kleidungsstücke, die sie bekommen hat, von irgendjemandem geschenkt. Vielleicht trägt sie irgendwas auf. Vielleicht hat sie, wie gesagt, also eine neue Brille oder ja, keine Ahnung, sieht gerade so aus, wie es nicht der Mainstream verlangt, beziehungsweise nicht die Bubble, in der dieser Person dann auch verkehrt. Und schon kann es passieren. Ja, und ich denke, das, was wichtig ist, das hat Ruth schon gesagt, wir müssen es halt auch dann auch benennen, auch als Opfer. Weil, also, ich kann ja mal ganz kurz unser Motto zeigen. Und zwar haben wir gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind Freundinnen und Freunde von Reden. Und zwar steht hier drauf, weiß gar nicht, ob man es sieht, don't judge, just ask. Also, wenn
Verurteilen.
dir irgendetwas an mir nicht gefällt, dann frag doch nach, warum ich so bin. Ja? Also, ich habe mir heute hier diese Zöpfe reingemacht. Dann könnte man sagen, hat Tina hier kulturelle Aneignung betrieben. Wenn du mich fragst, warum ich diese Zöpfe habe, dann sage ich dir, ich bin ein Viertel Seminolen. Ja, das ist der Tribal unten in den Everglades, weil ich sage immer, ich bin ein deutsch-amerikanischer Verkehrsunfall. Und deswegen darf ich das auch tragen. Nein, ich mache keine kulturelle Aneignung, sondern ich darf das. Aber das ist was ganz Wichtiges. Don't judge, just ask. Und das kannst du auch schon Kindern beibringen, weil wir haben ein Punkteprogramm gemacht, weil ich bin gefragt worden von einer Filmemacherin, die uns jetzt bei zwei Festivals begleitet hat. Wo fängt man denn eigentlich an, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und ich habe gesagt, bevor das Kind fällt. Ja, weil es nützt uns nichts mehr, dieses Kind nass rauszuziehen. Natürlich nützt es was. Also jede Person, die gemobbt wurde und Hilfe braucht, auf jeden Fall auch nass kommen, keine Frage. Aber wo fange ich vorher an? Und ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, wenn ich das einfach mal zeigen darf. Und zwar, wenn man Kindern versucht, Mobbing zu erklären, ich habe jetzt natürlich hier einfach nur so ein kleines Männchen gemalt, ja, ist jetzt nicht besonders hübsch. Aber gehen wir mal davon aus, das ist Max und Max wird gemobbt, so. Und dann fragst du Kinder, was würdest du Max jetzt sagen, wenn du böse zu dem sein willst? Und dann, oh Max, du siehst doof aus. Okay, dann fängst du so an. Oder, oh Max, du läufst immer so x-beinig davon. Dann fängst du so an. Und dann benutzt du vielleicht all die ganzen Begriffe, die die Kinder benutzt haben. Und dann sagen wir, okay, so sieht jetzt Max aus. Und jetzt überleg mal, was das mit Max gemacht hat. Und wenn dann faltest du dieses Blatt, ist wirklich eine ganz simple, aber sehr, sehr wirkungsvolle Methode. Und dann sagst du, guck mal hier, ist immer noch Max auf diesem Bild. Aber guck mal, wie viele Spuren das Ganze hinterlassen hat. Und das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Und ich denke, das ist das, was wir eigentlich machen sollten. Wir sollten so jung es geht, damit anfangen, den Kindern zu sagen, bitte redet miteinander und nicht übereinander.
Ich finde es so schön. Ich kenne eine ganz, 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 also ich liebe auch das Motto. Ich finde es großartig auf den Punkt gebracht. Ich kenne so eine ganz, ganz ähnliche Methode mit so einem 20- oder 50-Euro-Schein und man sagt, man zerknüttelt das und sagt dann aber, es ist aber immer noch 50 Euro wert, egal wie zerknüttelt es ist. Also, dass man auch nicht, also auf der
Genau.
einen Seite, hey, das bringt zwar viel Schaden, aber Leute, es ist immer noch 50 Euro wert, auch wenn ich es vorher zerknüttelt habe. Finde ich total schön. Dein Beispiel hat mir gerade gut gefallen, weil man, es kann jeden treffen und trotzdem kann man sagen, dass es eine Risikogruppe gibt, nämlich Leute, die so ein bisschen aus der Gruppennorm abweichen. Die tragen ein erhöhtes Risiko. Und das muss man ganz klar sagen. Und dein Plädoyer, also es gibt anscheinend ganz viele Sachen, die mir gefallen haben. Dein Plädoyer. Ja, fangen wir nicht bei der Intervention an. Also ich kenne das, ne, dass ich so bei Interventionsgeschichten gerufen werde. Ne? Aber wir müssen natürlich bei der Prävention, bei der Vorbeugung anfangen. Und das heißt, wir müssen vor allen Dingen nicht nur gucken, wie kann sich denn die betroffene Person wehren oder wie können wir Täter oder Assistenten identifizieren, sondern eben auch, wie können wir die Mitläufer zu Unterstützern werden lassen, dass sie das Prinzip verstehen. Brauchen Unterstützung in der Gruppe bei Antisexismus, genauso wie bei Mobbing, genauso wie
Genau.
bei Rassismus, bei allen Formen der Diskriminierung ist das so. Und das ist die Präventionsarbeit.
Und
Und die
dahingehend,
Akut,
ich.
oh, verzeihen.
Nee, mach ich, Bernd.
Und
Ich habe den.
die Akutarbeit klang ebenso in einem Halbsatz an. Und das ist auch das, was ich, gut, ich habe ein Buch zur Vorbereitung gelesen, da stand das drin. Der entscheidende Punkt ist die sofortige Intervention. Ein Lehrer, der sowas in der Klasse mitkriegt, muss sofort eingreifen, wobei dann gleich im nächsten Satz da stand, ja, wir haben jetzt heute leider keinen Lehrer oder keine Lehrerin da, die was über die Verhältnisse in der Schule vielleicht sagen könnte, aber was in diesem Buch so anklang, ja, also, wir haben über 1000 unbesetzte Schulleiterstellen in Deutschland. Kein Mensch will sich das mehr antun. Keiner will dafür irgendwas Verantwortung haben und für alle möglichen Idioten der Prügelknabe sein. Die Schulen machen die Augen zu, wenn sowas passiert. Die raten sogar den Lehrern ab, Anzeige zu erstatten, selbst bei tätlichen Angriffen. Was soll man da machen?
Magst du, Tine? Oder Jan?
Ich überlege jetzt gerade, ich würde viel mehr pädagogisches Personal einstellen als irgendwelche Schulleiter oder Schulleiterinnen. Also
Ja.
eine Idealschule würde für mich ein Hort des Wohlfühlens sein, wo ich wachsen und gedeihen darf, wie ich das brauche, weil die Kinder und Jugendlichen verbringen wesentlich mehr Zeit in Schulen als zu Hause mit ihren Eltern. Und ich fände es toll, wenn wir ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen haben. Also wenn ich mir alleine Berlin angucke und weiß, wie viele Lehrer und Lehrerinnen dort fehlen, graut es mir. Ja? Und wenn die dann ihre Brandbriefe schreiben, die nicht ernst genommen werden, fürchterlich. Also wenn ich die Töpfe umverteilen dürfte, die es so in Deutschland gibt, dann hätte Kitas und Schulen einen riesen Etat nur allein dafür. Und Prävention ist wirklich das Stichwort und das A und O. Und dass Lehrer und Lehrerinnen geraten wird, wegzuschauen. Also es wird ja auch in Jugendfreizeitheimen geraten, wegzuschauen, Orte zu schaffen. Also wir hatten, ich werde es jetzt nicht sagen, welches Jugendfreizeitheim das ist, weil das ist nicht abgesprochen. Aber dort hat zum Beispiel eine queere Jugendgruppe das Jugendfreizeitheim verlassen, weil jedes Mal eine andere Gruppe, wenn ihre Gruppensitzung zu Ende war, auf sie gewartet hat. Und die dann zusammengeschlagen hat. Und die haben gesagt, das können wir uns nicht mehr antun. Und da hat die Leitung weggeschaut, weil dieses Ding halt mit einem riesen Brimborium eingeweiht worden ist, mit vielen Millionen. Und hätten wir Räume, unser Verein ist im virtuellen Raum tätig, dann hätten wir die natürlich sofort aufgenommen. Aber da haben wir auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und der hat halt, damit das Image dieses Jugendfreizeitheimes bestehen bleibt, lieber dafür gesorgt, dass die Gruppe geht, die zum Opfer gemacht wurde, als die, die die ganze Zeit geprügelt hat.
Ich möchte ein positives Beispiel ergänzen. Es ist jetzt üblich, Schutzkonzepte zu schreiben. Also es hat vor ein paar Jahren haben vor allen Dingen die katholische Kirche damit angefangen. Also es gab das Mentoring 2013 vom, es kommt so aus der Arbeit gegen sexuelle Gewalt, aber die Schutzkonzepte beziehen sich jetzt eigentlich auf alle Formen von Gewalt. Und in den Schutzkonzepten muss geschrieben werden, wir haben einen Verhaltenskodex, wir haben ein Beschwerdemanagement, wir haben ein Qualitätsmanagement, wann wird es überprüft, wir haben das partizipativ aufgestellt. Und jetzt sind übrigens auch die Schulen in NRW dazu verpflichtet, einen Schutzkonzept zu schreiben, sich also proaktiv damit auseinanderzusetzen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Es gelingt immer mehr, wenn Schulen ein gutes Beratungslehrerteam haben, wenn sie gute Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerinnen haben, eine erweiterte Schulleitung haben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich kenne schon Schulen, die sich das wirklich auf die Fahne schreiben. Und neben den Pädagogen und Pädagoginnen gibt es natürlich auch noch die Schüler und Schülerinnen. Und da gibt es auch ganz wunderbare Ansätze, wie es ein Mentoring-Programm an Schulen gibt, wo ältere Schüler und Schülerinnen das unterstützen. Es gibt zum Beispiel Medien-Scouts zum Thema Medien. Das sind dann 9-, 10- oder 11-Klässler. Und die berichten und sagen, wir sind ansprechbar und kommen, gehen von Klasse zu Klasse und sagen, das ist unser Konzept. Und es gibt, da gibt es auch Anti-Mobbing-Konzepte, ne? Genau. Also es gibt schon so ein paar Sachen. Es ist halt noch nicht flächendeckend. Und dann gibt es paar, da läuft es gar nicht und es ist furchtbar. Und es gibt paar, da ist es gut angelaufen. Das ist einfach noch nicht.
Aber Jan, vielleicht an dich. Was sind denn Anzeichen? Also ich kann mir vorstellen, ganz laienhaft kann auch falsch sein, dass du in deiner Praxis Kinder hast, die rätselhafte Beschwerden haben, Bauchweh, Kopfweh, wollen nicht mehr zur Schule gehen, irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass du relativ schnell auf den Gedanken kommst, da könnte irgendwas mit Mobbing-Hintergrund sein. Aber wie merkt man das? Wie merken Eltern das? Wie kriegt man das überhaupt mit, dass jemand davon betroffen ist, der sagen unser Gast, ich habe deinen Namen leider vergessen, am Anfang gesagt hat, sich ja auch oft schämen, das einfach auch öffentlich zu sagen, sondern das muss man denen ja praktisch irgendwie anmerken oder ansehen.
Ich würde sagen, don't judge, just ask. Das ist tatsächlich, also da wäre ich ganz, bei Symptomen, die auf Dinge hinweisen, sollte man immer ganz vorsichtig sein. Das kann, also ne, man kann von, so wie du sagst, Bauchschmerzen zu einer sozialen Phobie, zu einer Depression, eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist ein komplette Bandbreite, die da sein kann. Und man muss, also die meisten. Oder das weiß ich natürlich nicht, weil ich natürlich nur weiß, was sie erzählen. Aber es wird erzählt, wenn es in der Schule nicht läuft. Und da geht es einfach darum, da das auf dem Sender zu haben und mitzufragen. Und das kann natürlich auch, es können auch mehrere Ursachen sein. Also wir haben auch häufiger mal Jugendliche, die auf der falschen Schulform sind. Also wenn man einfach hochmotivierte Eltern hat und auf ein Gymnasium gesteckt wird und aber einfach nicht die kognitiven Voraussetzungen hat, um das zu schaffen oder um das ohne Not zu schaffen. Also man kann ja viel Sachen auch kompensieren durch viel Arbeit, dann kann natürlich auch ein relativ einfache relativ einfache soziale Schwierigkeiten noch dazukommen, dass dann Probleme kommen und jemand, der aber auf einer Schule sein Leistungslevel schafft, braucht vielleicht mehr Abwertung. Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, dann wird es halt eher schwierig. Aber ich glaube, wenn Kinder oder Jugendliche bestimmte soziale Räume nicht mehr betreten wollen, dann sollte man fragen, ob da irgendwas ist. Ich glaube, das ist vor allen Dingen wichtig, danach zu fragen.
Jetzt wären zwei Dinge, die mich bei dir beschäftigen und deinem Umfeld beschäftigen. Du bist ja in einer stationären Einrichtung. Welchen Anteil würdest du sagen, hat Mobbing bei den Kindern, die zu euch kommen, und erlebt ihr das bei euch in der Einrichtung auch? Also gibt es da auch Situationen, wie ist da die Gemeinschaftssituation? Oder sagt ihr, da seid ihr so, ja, das ist so kontrolliert, dass das da eher.
Uns ist überall Glitzer und Regenbogen. Also zur ersten Frage, ja, wie gesagt, das taucht auf. Ich finde das schwierig zu sagen, was ist Ursache und Wirkung. Weil jemand mit einer sozialen Phobie zum Beispiel könnte auch schneller zu einem Opfer werden. Und da ist die Frage, war die soziale Phobie schon vorher da oder ist die sozusagen, also ne, deswegen ist das taucht auf, aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, Mobbing ist die Ursache. Unter anderem auch deswegen, weil ich schon eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich dachte, ja, dieser ganze Leistungsdruck in der Schule macht die Kinder krank. Aber auch dafür gibt es keine wirklichen Belege. Ne, das ist, glaube ich, also ich glaube, die Jugendlichen müssen heute extrem viel leisten und ein sehr hohes Funktionsniveau haben, sehr gute soziale Kompetenzen haben. Das sagen, also zumindest, ich weiß nicht, ich habe die aktuelle Shell-Studie mir jetzt noch nicht angeguckt, aber die davor hat gesagt, dass wir tolle Jugendliche haben in diesem Land. Ist jetzt ein bisschen plakativ, aber ne, die viel können, die gute soziale Kompetenzen haben. Ob das jetzt noch in der aktuellen ist, weiß ich nicht. Nach Corona ist ja alles anders. Dann müssen wir da wieder hinkommen. Und zur Frage, ob das bei uns auftaucht, ja, das passiert. Wir haben den großen Vor- und Nachteil, dass wir einfach oft sehr nah dran sind und Sachen sehr schnell mitbekommen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und das versuchen wir eben auch mit Gesprächen und damit Dinge anzusprechen. Schwierig wird es, wenn wir Dinge nicht sehen. Also wenn wir irgendwie wissen, da passiert irgendwas, und vielleicht sogar was berichtet bekommen, aber eben das nicht direkt sehen, weil dann, ne, dann könnte man auch, weil wir sind ja eine mächtige Institution. Und wenn wir dann anfangen, auf die mutmaßlichen Mobbenden zuzugehen, kommen die natürlich auch unter Druck. Und da sind wir sehr achtsam, dass wir uns da auch nicht instrumentalisieren lassen als Institutionen. Was manchmal eben auch bedeutet, dass wir länger gucken, bis wir sehen, hier kann man was machen. Also, ne, hier sehen wir was und können da einschreiten. Also da dieses Schutzkonzept bedeutet einerseits, die Jugendlichen vor sich zu schützen, aber auch die Jugendlichen vor uns zu schützen. Ja, und da nicht so in so einen Aktionismus zu kommen und gleichzeitig auch zu sehen, das ist eine Lebensphase, in der bestimmte Grenzauslotungen dazugehören. Und da aber wirklich aufmerksam zu sein und zu gucken, ja, die müssen sich ausprobieren und die müssen bestimmte Dinge machen, aber das darf halt nicht zum Schaden von jemandem kommen. Und da, ne, da werden wir auch immer mal wieder zu spät agieren und mal zu früh agieren. Und da geht es halt darum, unser Schutzkonzept so anzupassen, dass bei uns, aber auch bei uns Thema ist, dass wir da ein gutes Gleichgewicht finden.
Kurz eine Botschaft an den Chat. Wir
Meine
haben heute
Kamera
mal
ist
wieder
aus.
ein sehr, sehr
Entschuldigung.
engagiertes und sehr aktives Panel. Und das heißt nicht, dass wir eure Fragen nicht sehen, wenn wir sie nicht direkt weiterstellen. Wir versuchen sie im Gespräch zu beantworten. Aber ich will jetzt auch den Fluss nicht zu sehr unterbrechen. Insofern, wir hatten eine Frage, die so ein bisschen bei uns noch auftauchte, ist, wenn das Kind jetzt ganz in den Brunnen gefallen ist, Lydia, sind das dann die Leute oder sind das Leute, die häufiger bei dir auftauchen, sprich in Haftanstalten und ähnlichen Einrichtungen?
Also natürlich gibt es auch bei straffälligen Menschen sehr unterschiedliche Gruppen. Und ich habe ja vorhin die Gewaltstraftäter erwähnt, weil bei einer Subgruppe von Gewaltstraftätern, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Subgruppen, sieht man halt so eine Entwicklung von gewalttätigem Verhalten. Und die beginnt häufig in der Jugend oder sogar in der Kindheit und zieht sich dann später durch in so eine, ja, auch gewaltstraffälligen Karriere. Und das ist natürlich eine sehr spezifische Subgruppe und sicher nicht repräsentativ für Menschen, die mobben allgemein. Also das kann man auf keinen Fall jetzt hier verallgemeinern. Aber bei den vielen Biografien dieser Personen war sehr deutlich, dass die halt diese eigenen vielen ungünstigen Faktoren, häufig eben schwieriges Elternhaus, emotionale und körperliche Gewalterfahrungen im Elternhaus und teilweise auch anfänglich eigene Mobbing-Erfahrungen. Also, dass die zum Beispiel aus einer Familiensituation kamen, wo sie sozioökonomisch sogar benachteiligter waren als andere in ihrer Peer Group oder dass man gesagt hat, die Familie habe einen sogenannten schlechten Ruf in der Umgebung oder so und das dann anfing, dass sie dort also erst einmal einen niedrigen Status hatten in der Gruppe, als sie zum Beispiel in die Schule kamen und dann sehr bald gemerkt haben, dass sie eben durch dieses dominant-aggressive Verhalten von dieser Rolle, dass die anderen zum Beispiel über sie lachen oder abfällige Bemerkungen machen, dann in die Gegenposition umgeschwungen sind und dann eben mit körperlicher und auch verbaler Aggression sich auch dominante Rollen dann in Gruppen angeeignet haben und gemerkt haben, dass sie sich dadurch selber schützen und gleichzeitig eben
die Kontrolle haben in einem Lebensbereich, die sie dann zum Beispiel zu Hause nicht hatten, was ich vorhin meinte. Und es geht ja oft bei diesen Mobbing-Verhaltensweisen jetzt sicher auch bei denen, die jetzt nicht von der extremen Gruppe derjenigen, von denen ich jetzt hier spreche. Also bei Mobbing-Verhaltensweisen geht es ja meistens um Komponenten wie Selbstaufwertung, eigene Machtposition. Und dann muss man sich ja fragen, warum befriedigt dieser Mensch jetzt genau durch dieses Verhalten diese Bedürfnisse? Also warum hat dieser Mensch das Bedürfnis, sich dadurch aufzuwerten, andere abzuwerten? Oder warum hat er das Gefühl, durch dieses Verhalten eine Macht zu empfinden oder eine Kontrolle, die er offensichtlich haben will? Warum strebt er diese Macht und Kontrolle in dieser Form an? Da müsste man natürlich im Einzelfall schauen, was kompensiert die Person durch dieses Verhalten, ne? Und deswegen müsste man die Einzelfallanalyse dann machen und ob die Person dann zum Beispiel neidisch ist, weil eine andere Person bessere Schulnoten hat. Oder ob sie vielleicht eben eigene negative Gefühle ausagiert oder ob sie vielleicht sozusagen die mitlaufende Person ist, die gemerkt hat, wenn ich mich an das dominant aggressive Verhalten der Person, die in der Gruppe das Sagen hat, anschließe und sozusagen mich zu der Person neben der mache, dann bin ich durch die natürlich auch aufgewertet in der Machtposition und das dann verstärkt wird auch durch so eine Gruppendynamik. Also da sieht man schon, man kann sehr viele unterschiedliche Entwicklungswege sehen beim Mobbingverhalten, wenn man den individuellen Einzelfall betrachtet und dann muss man natürlich schauen, in welcher Entwicklungsstufe. Denn zum Beispiel ist natürlich auch die Emotionsregulation oder auch überhaupt das Verständnis einer Situation von Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen sehr unterschiedlich. Da würde ich nochmal an Jan übergeben. Natürlich würde eine erwachsene Person, die am Arbeitsplatz eine Machtposition nutzt, um zum Beispiel gezielt zu mobben, sicherlich nochmal anders bewertet werden als eine 12-jährige Person oder eine 8-jährige Person. Also da muss man natürlich auch die Entwicklungsstufe im Gesamtbild stark berücksichtigen. Jo.
Ja, also deswegen haben wir das Konzept der Volljährigkeit. Ob man dann fertig ist, sei mal dahingestellt, aber irgendwo muss man ja eine Grenze setzen, weil wir einfach auch Menschen vor dem 18. Lebensjahr bestimmte Dinge zugestehen, die sie machen, ich sag mal, dürfen, die Erwachsene nicht mehr machen. Dafür dürfen Erwachsene andere Dinge machen, die Jugendliche nicht machen dürfen. Ja, weil das eine Entwicklungsphase ist und weil Jugendliche da was lernen. Gleichzeitig kann man natürlich auch da schon bei einigen Muster erkennen, wo man heute, also wo man weiß, dass das Risiko besteht, dass sie das ins Erwachsenenalter rübertragen. Also nur weil jemand jung ist, heißt das nicht, dass alles harmlos ist. Das will ich auf keinen Fall sagen.
Nein, sie dürfen es ja alle nicht. Sie dürfen es ja alle nicht. Bloß bei den Jugendlichen haben wir halt die Erziehung als vor der Strafe, ne? Also, dass wir erstmal an die Erziehung plädieren im Straffälligkeitssinne, bevor wir genau an die Bestrafung gehen, ne? Oder beides eben in Kombination. Ich möchte nochmal sagen, dass ich es total wichtig finde. Wir haben, natürlich ist es irgendwie total spannend, woher kommt das und wer sind die Täter und was für Auswirkungen hat es auf die Opfer. Ich glaube aber, dass wir in der Präventionsarbeit den größten Effekt erzielen, wenn wir die breite Masse schulen und die ganzen Menschen drumherum haben. Also es gibt ja auch immer so ein bisschen die Tendenz, natürlich solche Entstehungsformen viel spannender zu finden, als zu sagen, wir machen Präventionsprojekte. Aber von der Effektivität her ist das Schulen der Leute und das Sensibilisieren der Leute total gut. Und ich meine, ihr werdet das ja kennen. Ich glaube, Lydia, bei dir ist es sogar in irgendeinem Vortrag, den Bystander-Effekt. Ne, also dass eben Leute eben drumherum stehen und es gab mal die Untersuchung, also es ist schon sehr lange her, von Kitty Genovese 1984, die vergewaltigt und erstochen worden ist und es waren super, super viele Menschen in den Häusern drumherum.
Moment. Ja, die ist aber inzwischen weitgehend widerlegt, die Erzählung von damals. Wichtiges Update.
Nein, das wollte ich gerade auch sagen, genau,
Ja,
aber
sorry.
genau. Du hast große Sorge gehabt, aber da wäre ich jetzt genau drauf gekommen. Wir sind, wenn wir zusammenarbeiten, schnell und schneller. Wir kennen das schon. Das ist gar kein Problem. Genau. Aber so ist erst einmal diese Theorie dazu entstanden, zu sagen, ah, was ist denn los, so wenn ganz viele Leute irgendetwas sehen und keiner sagt was. So, da ist dieser Begriff Bystander-Effekt. Und Lydia hat natürlich wie immer total recht, nämlich, dass man nämlich gesagt hat, ganz viele Leute haben eben Teile gesehen, ja, nicht alles, aber eben Teile gesehen. Einige wollten auch helfen, aber man hat sich dadurch, durch diesen ersten Fall und durch diese erste, auch etwas verfälschte Studie, sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, was machen wir denn, wenn etwas passiert und Leute handlungsunfähig sind oder nicht handeln? Genau. Und was man schon noch nach wie vor sagen kann, trotz des ganzen Revidierens, ist, dass man sich ein bisschen weniger verantwortlich fühlt, wenn man nicht persönlich
Genau.
angesprochen worden ist. Also, sage, ich passe auf der Arbeit immer auf Lydia auf und Lydia auf mich. Sehr pathetisch. Nein, das tun wir natürlich nicht. Aber dann würde ich immer auf Lydia aufpassen. Aber wenn ich sagen würde, na ja, wir sind 20 Leute, wir sind 30, 40 Leute, 50 Leute, jeder ist sich selbst am nächsten, dann wäre das eben nicht so. Aber wenn ich zum Beispiel ein Mentoring-Programm, ja, also wenn ich sage, wir machen ein Mentoring-Programm und wir haben jüngere Angestellte, die kommen neu in den Betrieb und ich achte auf sie, bis sie Fuß gefasst haben, bis sie etabliert sind, dann achte ich mehr auf die Personen und dann sind sie weniger zum Beispiel Mobbing ausgesetzt. Wenn Bernd mir sein Portemonnaie gibt und sagt, pass drauf auf, dann werde ich natürlich mit Krallen und Händen und Füßen und Zähnen verteidigen, wenn es irgendwie liegt. Einer nimmt es weg, dann denke ich, wow, fuck, wer hat es gesehen? Oh nein, oh, jetzt ist es weg. Oh, wo ist Bernd? Ja, das heißt, ich fühle mich nicht mehr so ganz persönlich verantwortlich. Das heißt, wenn wir so Mobbingprozesse haben, ist es schon wichtig zu gucken, wie kriege ich denn die Leute in die Verantwortung? Ne? Und jetzt es Menschen gibt, die erstarren. Also angenommen, wir haben eine betroffene Person und wir haben eine Person, die der betroffenen Person hilft. Dann wäre es total wichtig und hilfreich, dass die helfende Person, dem Mobbingopfer helfende Person, anderen auch Aufgaben gibt und sagt, hey, kümmere dich auch darum. Also auch ins Sprechen kommt und in die Aufgabenverteilung kommt. Also so etwas sagt wie, könntest du jetzt Person XY trösten? Weil ich glaube, das war jetzt, das ist wirklich nicht gut gelaufen. Also Leute in diesen Kreis der verantwortlichen Personen mit einbeziehen. Damit hat man an Schule ganz gute Erfahrungen gemacht. Also dieses Prinzip zu erklären und Leute persönlich anzusprechen und eben aus dieser schweigenden Masse rauszuholen. Genau. Am Arbeitsplatz vielleicht noch ergänzend haben wir da natürlich eher Betriebsrat, Gewerkschaft,
Und
Gleichstellung
vielleicht sollte.
und die,
Wir
genau.
kamen.
Übrigens, wir müssen noch erwähnen, weil das nicht allen Menschen durchaus bewusst ist, die jetzt hier zuhören, dass die Ruth und ich auch einen gemeinsamen Arbeitsplatz seit vielen Jahren teilen. Wir sind ja beide in einem Patchwork-Modell jeweils. Das heißt, wir sind auch Arbeitskollegen und ein bisschen auch darauf bezogen, so denken die Leute. Hö? Ja.
Ruth,
Dann
ich
können wir
komme nochmal
natürlich
direkt
Ruth.
zurück.
Oh, Verzeihung, ja. Also ich würde gerne, ich unterstreiche das natürlich voll, was du gesagt hast. Man könnte es natürlich noch ein bisschen dramatisch unterfüttern, warum? Also was sind die konkreten Auswirkungen vom Mobbing? Wir haben Probleme mit möglicher Straffälligkeit, wir kriegen massive Probleme mit im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz, Produktivität. Ich kann mir vorstellen, dass Mobbing jedes Jahr ein Vermögen wahrscheinlich kostet, wenn man es rein ökonomisch beziffern würde.
Ja, das auf der einen Seite, auf der pragmatischen Seite, das ist auch das, warum größere Unternehmen auch immer Leute haben, die so im Gesundheitssektor zum Beispiel da eben auch Projekte anbieten oder sich zuständig fühlen oder Gleichstellungsbeauftragte etc. Das ist das eine. Und das andere ist, also ein Klassen- oder ein Klima ist schlecht und die Leute fühlen sich nicht wohl. Also man sagen, also hauptgeschädigte Person ist die betroffene Person, absolut mit teilweise ganz langen Auswirkungen. Aber das heißt ja nicht, dass sich irgendeiner in der Klasse da wohlfühlt, wenn wir da ein Mobbingklima haben, auf gar keinen Fall. Ja, also das ist, sagen wir mal, das Trivialste von allen, aber es hat natürlich genau aufs Gesundheitssystem hohe Auswirkungen, auf die Produktivität.
Jetzt muss ich doch gleich noch bei dir bleiben, Ruth. Du hattest vorhin ein paar Mal das Thema Schutzkonzept angesprochen und jetzt kam die Frage aus dem Chat, was ist denn das? Wie sieht denn sowas aus? Also was will man mit einem Schutzkonzept und was steht dann da drin?
Also Schutzkonzept ist der Begriff aus der Jugendhilfe, ne? Da sagt man, wie schützen wir denn unsere Leute vor irgendwelchen Arten von Diskriminierungen, insbesondere Gewaltformen, insbesondere wie Jan sagte, also einmal die Gewalt von den Mitarbeitenden an den Kindern und Jugendlichen, aber eventuell auch untereinander. Das heißt, man sagt, wir haben zum Beispiel, erstellen wir partizipativ einen Verhaltenskodex. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und wenn wir das partizipativ machen mit den Kindern und Jugendlichen, dann haben wir uns in der Schule, in der Klasse darauf geeinigt. Und dann können wir in eskalierenden Prozessen immer wieder sagen, wir haben uns darauf geeinigt. Also wir nehmen die Schüler und Schülerinnen oder eben auch in der Jugendhilfe, die Gruppenmitglieder mit und sagen, was ist denn unsere Umgangsformen? Da kann mir Wissen reinstecken. kann sensibilisieren und man kann eine partizipative oder auch demokratische Einigung auf bestimmte Verhaltensregeln. Dann hat man Beschwerde, also Beschwerdewege und sagt, okay, und wenn dir was passiert, weißt du, an wen du dich wenden kannst. Und Beschwerdewegen sollten immer unterschiedlichen Zugang haben, also zum Beispiel per Mail, eine erwachsene Person, eine externe Person, eine anonyme Stelle, eine nicht anonyme Stelle. Das heißt, wenn wir Leute haben, die sagen, ich traue mich jetzt aber nicht, zur Vertrauensperson nebenan hinzugehen, aber ich habe eine Telefonnummer, also dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, dass Leute ins Sprechen kommen. Das sind so große Bausteine, würde man sagen, und auch eine Risikoanalyse, indem man also die Leute befragt und sagt, was ist denn euch alles widerfahren und wo ist euch das widerfahren? Wo sind sozusagen so Outlaw-Räume, was zum Beispiel ganz oft der Umkleideraum ist, ja, so Umkleidekabine, was passiert da alles irgendwie in so Umkleiden, wo gar keiner so dabei ist von den Erwachsenen, ja, natürlich nicht, ist ja auch gut so, aber da so mal eine Idee von zu haben, ey, wo sind denn eigentlich die Räume und die Zeiten, wo hier alles aus dem Ruder läuft und wie können wir irgendwie Schutz aktivieren?
Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mit 20 Jahren die jüngste Leiterin einer Jugendeinrichtung in Deutschland wurde. Und da war ich dann mit meinen Berufsjugendlichen, ich sage jetzt meine, es war nicht meine, aber die Berufsjugendlichen, die 28 bis 30 Jahre alt waren. Und da war Gewalt an der Tagesordnung. Und es gab halt eine sogenannte Clique, die dafür verantwortlich war, dass ganz viel Gewalt stattgefunden hat. Und ich habe dieses Schutzkonzept, ja, entwickelt in den 80ern aus der Not heraus, dass ich die schützen wollte, die nämlich dort die Gewalt erlebt haben. Und die erste Wirkung des Schutzkonzeptes war keine Drogen, kein Alkohol, keine Gewalt, weder verbale noch körperliche. Und das war für die was ganz Neues, war 1985 und hä? Ich darf nicht mehr, also das F-Wort sagen? Nein, darfst du nicht. So. Und zu diesem Schutzkonzept haben wir nach themenzentrierter Interaktion gearbeitet. Also so, dass die Jugendlichen mit ihrem Befinden dorthin kommen konnten, beziehungsweise auch sagen konnten, wie es ihnen gefallen hat an dem Tag. Weil das ist ganz wichtig. Begrüßung, Verabschiedung. Also gerade in Jugendeinrichtungen, dass eben eine erwachsene Person, wenn sie dann da ist, mitbekommt, wo kommt die jugendliche Person gerade her. Wenn die keinen Bock hat zu reden, ist es völlig okay. Aber beim Tschüss sagen, und hast du heute Spaß gehabt? Und dann die einzelnen Zonen. Ich habe dann fünf Räume gehabt und ein Raum war der Ruhe- und Toberaum. Das habe ich extra auf diese beiden Begriffe runtergebrochen, weil klar war, wer in diesen Raum geht, es gibt überhaupt keine Distraktion, es gibt keine Poster an den Wänden, nichts, es gibt nur Matratzen und einen weichen Teppich. Und wenn die Leute dann, weiß ich, Jackie Chan nachspielen wollten, weil sie ein bisschen Karate machen wollten, konnten sie es tun, weil sie konnten sich in diesem Raum nicht verletzen. Wenn aber Leute einfach überhaupt erstmal Spaß hatten zu reden oder wirklich weinen wollten oder es ihnen nicht gut ging, was auch immer, konnten die sich einfach auf die Matratze legen und es war immer irgendjemand da. Und das, was Ruth gesagt hat, finde ich ganz, ganz wichtig, dass es eben auch nicht nur die Peer Group ist, aber Leute aus ihrem eigenen Altersverständnis. So, dass eben auch die Jugendlichen geschult werden, auch als Ehrenamtliche zu fungieren in so einem Fall. Was ist denn, wenn Person XY einfach, ups, mein Mikrofon runter. Ja, was ist denn, wenn es der schlecht geht? Und natürlich möchte die sich dann vielleicht viel lieber mit einer anderen 15-Jährigen unterhalten als mit mir. Ganz, ganz wichtig, Jugendliche auch schulen und auch in die Verantwortung nehmen an dieser Stelle und auch mit diesen ganzen Tools vertraut machen. Ja? Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Selbst- und Fremdwahrnehmung, und das wird Jan sicherlich bestätigen können, das ist die größte Aufgabe des Jugendalters. Wer bin ich denn eigentlich? Wie wirke ich denn eigentlich? Und das den Jugendlichen auch beibringen. Und dann haben wir ein 10-Punkte-Programm entwickelt, um der Gewalt zu entgehen. Und wie gesagt, wir haben Anti-Gewalt-Training anders wahrgenommen, weil wir haben gesagt, wir formulieren das um. Wir schulen nicht die Täter, wir schulen die Opfer, dass sie nicht mehr Opfer werden. Anti-Gewalt-Training.
Du bist eine Pionierin, großartig.
Danke. Dankeschön. Danke, Ruth. Sehr süß. Danke.
Ja, das ist ja auch Quatsch, irgendwie zu loben. Ich bin 20 Jahre dabei, aber wenn ich höre, dass du irgendwie da in den 80ern und Anfang der 90er schon mitgearbeitet hast, großartig. Wir müssen halt immer das alles weitergeben und weitermachen und man sieht halt so, wie die Entwicklung ist und das finde ich toll.
Würde ich gerne weitergeben. Ich bin aber leider auch irgendwann Mobbingopfer geworden und damit sind zum Beispiel so Sachen wie meine Diplomarbeit verschwunden. Ich würde gerne aus meiner Diplomarbeit zitieren, weil da ist dieses Programm entstanden. Und ja, muss mal gucken. Vielleicht gehe ich mal an die Uni und gucke, dass ich die noch mal kriege, weil dann können alle nach diesem wunderbaren Programm arbeiten. Das Antigewalttraining mache ich noch heute, aber eben eher aus der Erinnerung als aus dem, was ich damals geschrieben habe.
Wie geht ihr denn als Verein vor? Also wen sprecht ihr da? Also für wen seid ihr eigentlich da? Für die Opfer oder für die Beteiligten? Also wer ist sozusagen die Leute, mit denen ihr redet?
Der Überbegriff Verein gegen Mobbing beinhaltet alle. Also beinhaltet alle Menschen, weil wir sprechen die Leute im virtuellen Raum an, durch Instagram, durch unsere Webseite, durch Discord. Und das, was wir gemacht haben, und deswegen habe ich Ruth so sehr gedankt für den Begriff Pionieren, wir haben den ersten mobbingfreien Discord-Server. Und zwar, ich sage immer, ich bin alt wie eine Kuh und lerne immer noch dazu. Nächstes Jahr werde ich 60 und ich musste lernen, was Discord ist. Ich dachte immer, ach, das ist so ein Gaming-Server und mit dem habe ich gar nicht so richtig viel zu tun. Doch, ich habe mit dem ganz viel zu tun in den letzten 4 Jahren. Die Leute kommen auf unseren Server und werden verifiziert, damit Mobbing nicht stattfinden kann, weil ich sage immer, Meinung hat ein Gesicht. Und in dem Moment, wo meine Meinung ein Gesicht hat und ich weiß, wer bei mir ist, wird diese Person nicht so schnell Täter oder Täterin im Gegensatz zu der anonymen Masse. Also, weil vorhin wurde ja schon angesprochen, geht durch alle Gesellschaftsschichten und wer halt mobbt, mobbt besonders gerne und gerade im Cyberraum, das wird Ruth ja sicherlich noch was zu sagen, gerne anonym. Also bei uns ist niemand anonym auf dem Server. Die bekommen alle ein Verifizierungsgespräch mit einem Jugendlichen, weil das ist ein Verein von Jugendlichen für Jugendliche gegründet deshalb, weil wir nach Wacken gezogen sind, von Berlin nach Wacken und einen Jugendlichen kennenlernen durften. Und ich darf seinen Namen nennen, es ist Lennis, weil er sagt jedes Mal, meinetwegen gibt es diesen Verein, ist total niedlich. Aber eigentlich ist die Geschichte ganz blöd, weil Ruth hat vorhin schon gesagt, das innerfamiliäre Mobbing, was ihm nicht nach außen getragen wird, sorgt für ganz großes Leid. Und Lennis ist Mobbingopfer geworden, seine eigenen Familie wurde das schwarze Schaf und damit leider auch das schwarze Schaf vieler in diesem Dorf. Und wenn man denkt, Mensch, Wacken, ja hier, Pommesgabel, größtes Heavy-Metal-Ding, schlechthin und wir lieben es alle. Für Lennis war das irgendwann ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendetwas geben, wo aufgefangen wird. Und dann war Corona. Und es kam also alles zusammen, also haben wir uns im virtuellen Raum gegründet. Und wer also gerne zu uns kommen möchte, wenn ich hier an dieser Stelle Werbung machen darf, der Server heißt anders gleich anders, Instagram-Seite heißt anders gleich anders, Webseite heißt anders gleich anders. Und warum haben wir uns so genannt? Weil es so egal ist, wie viel anders du hast. Es ist wichtig, dass du als Mensch akzeptiert und angenommen wirst. Und auf diese Formel lässt es sich wirklich runterbrechen. Jugendliche wollen gesehen werden in dem, wie sie sind. Und das ist das, was wir versuchen, ihnen zu geben. Und deshalb ist es ein Verein von Jugendlichen, für Jugendliche und Junggebliebene.
Vorhin kam noch eine
Jo.
Frage, ob das was mit Bildungsgrad zu tun habe, das Mobbingverhalten. Also sicherlich gibt es Mobbing in jeder Art von Struktur und Bildungsgrad, aber ich denke schon, dass es vielleicht etwas unterschiedliche Formen geben mag. Ich habe ja in anderen Sendungen schon mal erzählt, dass ich auf einer Gesamtschule war. Da hat man natürlich mit einer sehr breiten Gruppe von Menschen aus unterschiedlichsten, auch sozioökonomischen Hintergründen zu tun. Und ich glaube schon, dass das da etwas direkter ablief, also dass Menschen einfach sehr explizite Beleidigungen geäußert haben, wenn sie entsprechendes Verhalten zeigten. Und ich glaube, dass es in anderen Schulformen, zumindest nach dem, was ich jetzt anekdotisch von anderen gehört habe, dann etwas weniger plump, aber dafür nicht weniger effektiv, sondern dann eben subtiler abläuft. Das heißt, die Form kann sich natürlich unterscheiden, aber der Effekt ist natürlich nicht minder schlimm.
Naja, vielleicht wird es spitzer formuliert, ne? Dann hast du nicht die richtigen Schuhe an oder die richtige Frisur, nicht die richtige Haarfarbe. Ja, während die anderen dann halt die Ausdrücke benutzen.
Und um nochmal den Arbeitsmarkt so ein bisschen mit einfließen zu lassen, ne, an wen können sich denn Menschen vom Arbeitsmarkt wenden? Es gibt meistens in größeren Unternehmen gibt es Compliance. Beauftragte, es gibt Gleichstellungsbeauftragte, es gibt bestimmte Beschwerdewesen, gibt die Personal-, Betriebsräte, die Mitarbeitendenvertretungen, die Gewerkschaften, die auch Telefonnummern haben. Es gibt allgemein die Notfallseelsorge, bei der man auch anrufen könnte. Das sind alles unterschiedliche Nummern, was eben wichtig ist, wenn man, dass man aus dem Schweigen raustritt. Also auf dem Arbeitsmarkt gibt es nämlich, es gibt ganz viele Untersuchungen, die aber eben wiederholt worden sind, gibt es dann keine Längsschnittuntersuchungen. Aber da gibt es Arbeitnehmende, die zuerst denken, na ja, vielleicht ist das ja auch so eine Motivation, um mich zum besseren Arbeiten anzuregen. Das heißt, sie fangen an, so Sticheleien und Ausgrenzungserfahrungen, denken ja, wenn ich mich anstrenge, dann wird es irgendwie besser werden. Und also diffus und lange ist es unpräzise, eher so vom Gefühl, und dann wird erstmal mit mehr Arbeit reagiert, ja, und dann wird es irgendwie, genau. Und wenn wir mehr Arbeit haben, haben wir ja erstmal ein, ja, für den Betrieb erstmal positives Ergebnis. Und da gibt es bestimmt auch für den Kinder- und Jugendbereich, aber auf jeden Fall für den Arbeitsplatz die Empfehlung, auf jeden Fall immer ein Tagebuch zu führen. So ein Tagebuch, in dem man sehr explizit aufschreibt, was denn ist. Also man kennt es vielleicht, man hat die ein oder andere Situation und denkt, ach, das wird so gemeint sein. Ach, deswegen, die sitzen zu dritt im Zimmer und unterhalten sich morgens und haben die Tür zu. Also ich bin jetzt nicht mit dabei. Aber naja, das sind drei Männer, ich bin eine Frau, vielleicht wollen die Männer Sachen reden, ja. Und es kommen immer mehr einzelne Beispiele. Und um die Systematik dahinter zu verstehen, ist es total wichtig, das aufzuschreiben, also ein Tagebuch zu führen und ins Gespräch zu kommen, womit auch immer. Und im Gespräch kann man erstmal so Fragen klären. Also sehe ich das falsch? Also spinne ich? Bin ich zu empfindlich? Was kann jetzt machen, kann ich Hilfe holen? Wo haben wir denn Vertrauenspersonen? Das muss ich ja erst einmal in so einer emotional belasteten Situation klären können. Wichtig ist, ich habe nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz einen Anspruch auf Schadensersatz. Ich könnte klagen. Das ist sehr, sehr schwierig, solche Prozesse durchzukriegen. Aber wenn wir auf dem Arbeitsmarkt so etwas anstreben wollen würden, dann muss das total präzise sein. Man kann nicht sagen, seit 3 Jahren habe ich hier Kollegen, Kolleginnen oder eine dienstvorgesetzte Person, die total diskriminierend mir gegenüber ist. Das reicht nicht. Ich muss sagen, am 29.07.2013 hat Person XY Folgendes getan. Es muss also sehr konkret und sehr präzise sein und in einem Büchlein aufgeschrieben sein. Dann einzelne Personen in meiner Umgebung, und das gilt für Schule wie für Arbeitsplatz, ansprechen und sagen, kannst du mir bitte helfen? Ich habe den Eindruck, ich werde hier ausgegrenzt. Oder eben mit natürlich Leute eben anrufen und oder eben, also entweder Leute außerhalb anrufen oder eben Verbündete vor Ort suchen, aber auf jeden Fall protokollieren und präzisieren, damit es überhaupt möglich ist, dagegen.
Und Kinder, Schulkinder, die das vielleicht gar nicht äußern oder mit versteckten Symptomen dann bei Jan auftauchen. Also ich habe tatsächlich schon von Eltern gehört, die da ganz kurz einen Prozess gemacht haben, das Kind sofort aus der Klasse genommen haben und es am nächsten Tag auf einer anderen Schule angemeldet haben.
Wie alt waren
Ja,
die?
viel Erfolg. Also ich
Ja.
das also da muss man echt, also ich glaube, dass also das geht bei uns, glaube ich, gar nicht. Also, weil so viel, die ganzen Schulen sind ja total voll. Also es ist ja nicht
Okay,
so, dass die
eben.
Schulen alle darauf warten, noch Kinder aufnehmen zu können. Ich glaube, bei Schülern ist es ja auch nochmal was anderes, oder und Schülerinnen natürlich auch, es ist nochmal was anderes, weil es ja weniger um, das ist ja kein Arbeitsrecht, sondern da geht es ja tatsächlich darum, wie kann ich das beenden und gleichzeitig im gleichen sozialen Umfeld bleiben, weil wenn du das so sagst, die Eltern nehmen ihr Kind aus dem Schul raus, da hat das Kind ja auch überhaupt nichts mit zu tun. Ne? Also die erste Frage wäre, ich spreche mit dem Kind, dann wären die Lehrerinnen dran, und dann wären die anderen Eltern dran. Also kommt ein bisschen auf das Alter der Schüler an und dann wahrscheinlich, ja,
Also
aber
du meinst, die Eltern von dem betroffenen Kind sollten die Eltern des Mobbers anrufen und die zur Rede stellen.
nein, 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 das funktioniert natürlich nicht, weil
Nee, eben.
aber über Elternabende, also das ist die,
Also.
da sehe ich die Lehrerinnen in der Verantwortung, dann zu sagen, wir haben hier ein Problem in der Klasse und das müssen wir irgendwie klären. Und da muss man auch mal da gibt es ja auch verschiedene Arten, ne? Da kann man einfach, da kann man ja auch allgemein darüber sprechen, dass es Vorfälle gab, ohne bestimmte Namen zu nennen. Ne, also da gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen. Im Grunde muss das schon anfangen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, dass Das machen ja viele Schulen auch, ne, dass die, das ist sozusagen, aber schon auf der Schülerinnenebene. Also wie wollen wir denn miteinander umgehen? Und ich glaube, da, es hilft nichts. Man muss den unangenehmen Schritt gehen und miteinander reden.
So schade, dass du sagst, unangenehmer Schritt, ne, weil du auch von Elternabenden sprachst. Ich habe zwar eine Woche vor Weihnachten hatten wir einen Vorfall auf einer Eislaufbahn in dem Bezirk, in dem ich gearbeitet habe, und eine ganze Jugendgruppe ist da zusammengeprügelt worden. Und dann habe ich auch gedacht, es ist zwar kurz vor Weihnachten, aber ich mache einen Elternabend und habe alle Eltern eingeladen. Und der eine Junge hatte sich den Arm gebrochen dabei. Und dann fing der Vater an: Ich will das Kind hier beim Namen nennen. Was soll denn die Scheiße? Soll ich jetzt meinem Sohn hier etwa einen Tunnel nach Hause graben, nur damit er nicht mehr Gewalt hat? Der soll sich hier gefälligst wehren lernen. Und es gab auf einmal ein Gespräch, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil dieser Vater so hochgradig aggressiv war. Und es hat mich sehr viel gelehrt, A, keinen Elternabend mehr kurz vor Weihnachten zu machen, und B, aber auch zu schauen, wie fange ich das Thema im Vorfeld ein? Und wie gesagt, aus dieser ganzen Sache heraus ist dann noch diese Diplomarbeit entstanden, weil ich bin wirklich eine große Freundin davon, Kindern und Jugendlichen einfach Handwerkzeug an die Hand zu geben. Und wenn es einfach nur der blöde Spruch zurück ist.
Ja, und
Ja,
ich
das.
glaube auch nochmal zu sagen, ne, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt so platt sage, Elternabend oder so, das und miteinander reden, dann ist es natürlich, denn ich kenne mich da nicht mit aus, aber da gibt es ja bestimmte Arten und Weisen, wie man miteinander redet, wie man solche Elternabende führt, welche Techniken man das da anwendet, ne? Wie führt man das Thema ein, wie fängt man die Leute an. Das ist natürlich nicht einfach so, dass man da blauäugig reingehen gehen kann, ne? Und wenn man als Betroffener oder als Lehrerin oder in meinem Fall als Kliniker sagt, da kenne ich mich nicht mit aus, da brauche ich Unterstützung, dann muss ich mir die eben entweder intern oder eben extern suchen. Bei extern ist dann wieder die Frage, habe ich die Ressourcen? Kenn ich jemanden, der einen Verein hat oder die einen Verein hat? Oder kann ich Mittel frei machen, die mir jemanden reinholen, der das vielleicht professionell macht, und kriege ich diese, und da kommt es wieder mit, schauen die Schulen hin. Ne, wird sozusagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass gesagt wird, wir gucken da nicht hin. Das finde ich, also macht mich ein bisschen fassungslos. Ich hoffe, das sind nur böse Einzelfälle.
Also ich finde, es ist schon der Job von Lehrer und Lehrerinnen zu wissen, dass Mobbing an den Schulen gang und gäbe ist. Es mag da Umstände geben, weswegen das in den einen oder anderen Fall nicht funktioniert, Unterbesetzung, was auch immer. Aber ich glaube schon, dass es deren täglich Brot ist. Und das mit den neuen Medien, das kommt mit Sicherheit auch manchmal zu Überforderungssituationen, weil es einfach, ich meine, grundsätzlich sollen die Bildung vermitteln und dann kommen all die anderen Sachen noch dazu. Ja, also ich glaube schon, dass es auch Überforderungssituationen gibt und Mangel an Lehrkräften, aber die wissen schon um ihre Themen Bescheid und die haben natürlich vom System her auch den schulpsychologischen Dienst zur Unterstützung. Ja, es gibt Schulsozialarbeit, es gibt Beratungslehrer und Lehrerinnen, die eine ganz hervorragende Ausbildung genossen haben, und es gibt Vertrauenslehrer und Lehrerinnen. Es muss gelebt werden an den Schulen, aber ich denke, dass es durchaus häufig auch gelebt wird, aber dass vielleicht die Anzahl der Dinge und der Fälle auch zu hoch ist. Und ich möchte sagen, dass manche Dinge, also gerade im Cybermobbing, an den Lehrern vorbeigehen. Also ich werde ja immer mal wieder zur Intervention gerufen, und ich habe mehrfach gehört, dass Dinge im Klassenchat gelaufen sind an Diskriminierung oder an Bewertung, an permanente Bewertung von Schülerinnen und Schülern, die gar nicht bis zu den Ohren und zu den Augen der Lehrkräfte gekommen sind, obwohl die Klassengemeinschaft gut wirkte, obwohl der Kontakt zu den Klassenlehrerinnen, dem Klassenlehrer gut war. Also es gibt auch eine Stärke innerhalb dieser Peer Group, wo wir als erwachsene Personen nicht immer reingucken können. Wir sind
Aber
manchmal.
darf ich da kurz eine Frage stellen, weil ist es vielleicht gar nicht anders als früher, außer dass es stehen bleibt? Also gehen die Jugendlichen anders miteinander um, oder können wir es nachlesen?
Ja, es gibt auf jeden Fall den Klassenchat, in dem alle sind. Es gibt keine Untersplittergruppe von 5, 6 Leuten, die dastehen, und 7, 8, 9 Leuten, die dastehen, sondern wenn du im Klassenchat bist, dann sind es alle 30 Personen Immer. Und wenn du Pech hast, wird es an alle 30 Personen weitergeleitet. Das heißt, sie haben eine größere Reichweite. Und es ist ein maximal geschlossenes System. Es geht irgendwie kein Lehrer, keine Lehrerin dran vorbei und sagt, passt mal auf, ihr hört jetzt auf damit, ja, weil das könnte man ja irgendwie beobachten. Und es bietet auch das Gefühl der Sicherheit, ich kann hier etwas machen, ich tue ja nicht wirklich etwas. Und ich erlebe immer und immer wieder, dass die Eltern, auch engagierte Eltern, es nicht mitbekommen haben, weil der Klassenchat aufgrund der Pubertät, weil man ja vor den Eltern wirklich was geheim halten möchte, aber auch des Lehrer und Lehrerinnen, wirklich gute Personen, die sich wirklich engagieren, es nicht mitbekommen haben. Und das ist das Prinzip natürlich der Pubertät, ja. Und was ich merke, und übrigens auch in unserem Job, Lydia, immer wieder, dass wahnsinnig viel biografisch gearbeitet wird und dass Peer-Gruppen-Gewalt maximal unterschätzt wird. Ja? Also, dass man sagt, ey, wie läuft es denn im Elternhaus und was war hier und dort und gab es irgendwelche Krankheitsgeschichten, gibt es Diagnosen, aber dass Peergruppengewalt immer auch noch nicht so richtig nachgefragt wird oder als
Ja.
Belastungsfaktor ernst genommen wird. Ne?
Ernst,
Weißt
ja, gar
du?
nicht.
Ne?
Cool. Und ich denke, übrigens, ist es auch schwierig, dass wir heute natürlich ganz viele Themen umkreisen. Wir sind ja jetzt heute sehr viel bei eben der Schulzeit. Das ist ja ein großes und wichtiges Thema. Und natürlich ist eigentlich dann Mobbingverhalten in unterschiedlichen Erwachsenenkontexten, sei es im Berufsleben oder eben, wir hatten das im Vorgespräch der Sendung kurz, zum Beispiel in Justizvollzugsanstalten, nochmal ein ganz eigenes Thema, wo es eine gewisse Logik unter Gefangenen gibt. Das haben bestimmt viele Menschen auch schon mal irgendwo gehört oder vielleicht auch in Filmen gesehen, dass je nach Straftat Personen in Gefängnissen untereinander unterschiedlichen Status genießen oder das zumindest von den Gruppen so wahrgenommen wird, wo man auch durchaus natürlich hinschauen muss, wo also zum Beispiel die Menschen, die Sexualstraftaten begehen, in diesem hierarchischen System des Ansehens unter Gefangenen, unter denen stehen, die Gewaltstraftaten begehen und auch da wieder Gewaltstraftaten gegen Kinder geächtet werden und so weiter. Das heißt, da wäre ein eigenes Thema sozusagen, auch Gruppendynamiken und Aggressionen unter Straffälligen in Haftanstalten. Und ich will nur sagen, so als Beispiel, wir könnten wahrscheinlich 4, 5 Sendungen machen zu unterschiedlichen Unterkontexten, in denen solche Dynamiken immer doch auch mit anderen Faktoren zusammen eine Rolle spielen. Also von daher sind wir hier natürlich in einem Riesenfeld. Ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, um zu sagen, man könnte in ganz viele Bereiche nochmal genauer hinschauen und eigene Unterthemen daraus machen.
Frage aus dem Chat: Wie sieht es denn mit der Kompetenz der Lehrer aus, was so Cybermobbing und diese Sachen angeht?
Das hat Ruth ja schon gut beantwortet eigentlich. Und
Unterschied.
ne, ist unterschiedlich, je nachdem, wie sie sich selber fortbilden. Ich glaube, das ist genau das Ding. Wenn Lehrer und Lehrerinnen sich gut und viel fortbilden, dann ist das prima. Aber das ist halt nicht während des Studiums etwas, was sie zwangsläufig lernen. Weil in erster Linie sind sie zur Wissensvermittlung da. Und das ist das, was ihnen im Studium beigebracht wird. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so ein Semester Pädagogik
Ja, aber
während
weißt du,
wieder am Studium. Also.
die Sachen, die überholen sich ja auch so schnell, selbst wenn sie es im
Ja.
Studium ausführlicher hätten. Und ich bin deiner Meinung, sie sollten es ausführlicher im Studium haben. Aber es ist ja so schnell überholt, ne? Also ich gebe ja Schulungen an Schulen und da sitzt ein ganzes Kollegium und da sagen mir die Referendarinnen und Referendare oder die jungen Lehrer, oh, jetzt sind wir schon 28, also auch noch keine 30 voll. Aber irgendwie ist es schon bei den 15-Jährigen nicht mehr so, es sind nicht mehr die gleichen Apps, die wir genutzt haben. Also du hechelst ja immer hinterher und bist nie so richtig State of the Art. Und deswegen sind ja diese schülerbasierten Unterstützungsmöglichkeiten wie die Medienscouts, also dass man irgendwie dass wir Schulungen haben von Schülern für Ansprechpersonen und Schulungen haben von Schülern und für Schülerinnen. Das ist halt super wichtig, weil die wissen, was dann irgendwie die neueste Challenge auf TikTok ist, ja. Da kann man ja auch ganze Zeit beibleiben, das funktioniert einfach nicht. Also dann haben wir einen Anspruch, dem werden wir ja überhaupt gar nicht gerecht. Und genau deswegen sollte man auf jeden Fall in diese Form der Präventionsprojekte investieren weiterhin. Ne? Und dann braucht man ein paar motivierte Leute, aber das ist eigentlich kriegt man die, wenn es wirklich auch gewollt ist von der Schule. Ne? Es gibt ja auch irgendwie Schulen, die sagen, wir haben hier gesunde Ernährung oder wir sind Anti-Gewalt, wir sind Anti-Rassismus-Schulung. Also das kann man sich schon irgendwie auf die Fahne auch schreiben.
Wobei man ja sagen muss, von dem, was man so übers Referendariat hört, ist das ja auch eher nicht gewaltpräventiv. Also da lernt man ja irgendwie auch eher Zähne zusammenbeißen und durch und nicht mit sich selbst und anderen gut umgehen.
Ja, beziehungsweise es gab, glaube ich, so eine erschreckende Zahl von ein Drittel gehen und hören auf, Lehramt zu studieren, wenn sie das erste Mal an einer Schule unterrichtet haben. Und
Ja, aber
das war eine Zahl, da habe ich gedacht, ein Drittel, überlegt euch das mal, wie sind die denn vorbereitet worden, wenn sie praktisch beim ersten Referendariat sagen, nee, ich streiche die Segel. Also.
ich liebe diese Zahl. Ich finde es großartig, weil es ist viel besser, als wenn sie total frustriert sind, nachdem sie verbeamtet worden
Da
sind.
hast du recht. Also 100 pro verbeamtet. Nein, 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 nein. Ich finde es auch gut, wenn sie gehen. Aber es zeigt ja vielleicht auch, weil wir waren vorhin ja Beruf, Berufung in der Vorbereitung. Mit was für Ideen sind Sie da reingegangen? Und wenn Sie dann mit der Realität konfrontiert werden, wie können Sie sich da überhaupt verwirklichen, auch als jemand, der Wissen vermitteln möchte und Spaß daran haben möchte und der Klasse auch noch vermitteln möchte, dass es Spaß macht, ne? Also,
ja, also
aber du hast
Realität kann man
recht,
ja.
verbeamtet und dann merken, ich will es nicht. Nein.
Wobei die Realität kann man ja verändern. Also man könnte ja auch sagen, Mobbing gehört zur Realität, Pech gehabt. Auch die Lehrerausbildung kann man ja verändern. Und die Frage ist, gehen die richtigen, geht das richtige Drittel oder geht das falsche Drittel? Das ist hier wahrscheinlich eine eigene Sendung. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich finde nur, weil die, also sozusagen die, ne, ist schon die Frage.
Also ich finde,
Ja.
Lehrer, Lehrerinnen sind halt auch ein Durchschnitt der Gesellschaft und ich bin echt zurückhaltend mit Lehrerbashing. Wir haben Katastrophengeschichten schon gehört und ich kenne Leute, die sich ein Bein ausreißen für ihre Schüler und Schülerinnen und ich finde, da ist einfach alles dabei. Und immer, wow, ich will nicht 40 Jahre lang die 8a unterrichten, die niemals im Gegensatz zu meinen Kindern aus der Pubertät rauskommt, ja. Sehr große Hochachtung und denke, ja, wenn wir Resilienz und Resilienztrainings weitergeben wollen, dann müssen wir eben auch immer schauen, wie können wir selber resilient bleiben. Also das System Schule oder das System, egal welches System, muss die Möglichkeit geben, den Protagonisten einen Raum einzuräumen, wo sie resilient und stark bleiben können, damit sie darauf auf andere achten können. Wenn ich in einem strukturellen Gewaltsystem bin, egal ob Pflege oder Unterbesetzung in der Schule, zu volle Klassen, dann bin ich irgendwann genervt und frustriert und dann kann ich nicht mehr so unterrichten, wie ich das vielleicht irgendwann mal machen wollen, gewollt habe. Und wir sehen es in anderen Ländern, hast du 15 oder 20 Leute in der Klasse, hast einen schönen großen Schulhof, da haben wir nicht die Lehrer, die wir in Deutschland haben. Das ist strukturelle Gewalt. Finde ich so schwierig in dem. Das haben wir in Altenheimen auch, ja, so, dass wir sagen, wie soll man denn da eigentlich arbeiten, ohne irgendwann völlig fertig zu sein? Deswegen finde ich es schwierig und da schließe ich politisch dann wieder Tina an, bitte mehr Geld in genau diese Dinge hinein investieren.
Das haben wir im ganzen sozialen Bereich. Also,
Im
das
ganzen
ist ja.
sozialen Bereich. Deswegen, als vorhin nach Plätzen auch gefragt worden ist, also die Kinder und Jugendlichen, die bei dir unterkommen, lieber Jan, die können sich glücklich schätzen. In Schleswig-Holstein sind Wartelisten, die wir auch nicht im virtuellen Raum überbrücken können. Das ist schon, weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Du hast wahrscheinlich auch auf jeden Platz 10 Anfragen, oder?
Hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab, aber ja.
Ich wollte noch erwähnen, weil wir das vielleicht so noch nicht hatten, ist auch ganz interessant jetzt aus meiner persönlichen Sicht, wie Mobbing in unterschiedlichen Zeitkontexten auch zum Beispiel stattfand. Also jetzt nur rein anekdotisch. Ich habe nämlich sehr jung mich mit Stephen King, Romanen beschäftigt und einer der ersten, die ich sehr interessant fand, war Stephen Kings It. Und der wurde ja 86 veröffentlicht und da beschreibt er ja eben einen Club von Kindern, die deswegen befreundet sind, weil sie alle aufgrund unterschiedlichster Eigenschaften, die sie haben, eben gemobbt werden. Und deswegen nennen sie sich der Losers Club. Und ich fand diese Geschichte irgendwie immer sehr hilfreich, als ich selber ein Kind war, weil ich war auch immer ein bisschen anders und konnte mich mit denen super identifizieren. Und ich habe dann später gedacht, okay, Stephen King war in den 50ern genau in dem Alter so, in dem diese Gruppe von Kindern ist. Also er wird das vermutlich schon auch inspiriert durch eigene Anschauungen, zumindest aus seiner Lebensumgebung, vermutlich geschrieben haben. Und wenn man die Verhaltensweisen da dann vergleicht, zum Beispiel mit einem Film, kennt ihr den von 1981? Der hat den Titel Die dicke Tilla, der wurde in der DDR produziert. Hat noch nie einer von euch gehört? Da bin ich mal rein zufällig irgendwann drüber gestolpert. Und ich war aber ganz fasziniert, weil dieser Film thematisiert Mobbing. Und da geht es eben um zwei Mädchen. Das eine Mädchen, die Tilla, die ist sehr kräftig und hat ein sehr schwieriges Elternhaus, so wird das dargestellt in dem Film, und ist dann sozusagen die aggressiv dominante Mobberin, um dadurch auch so eine Anführerin-Position in der Gruppe zu haben, vermutlich auch aus Selbstschutz und um ihre eigene Frustration auszuagieren. Da wird also auch so gezeigt, wie sie zum Beispiel zu Hause von ihrem Vater und ihren Brüdern gedemütigt wird und sozusagen dann demütigend gegenüber anderen Kindern auftritt. Natürlich sehr plakativ dargestellt, ist ein Kinderfilm so, aber und dann eben ein kleines Mädchen in diese Klasse kommt und von diesem anderen Mädchen sehr stark dann auch unter ihrer Anleitung gemobbt wird. Und dann irgendwann kommt es zu einer Aussprache und dann fangen die beiden an, so ein bisschen sich sozusagen anzunähern menschlich. Also wenn man überlegt, dass man so einen Film 1981 in der DDR produziert hat, der für Kinder gedacht war, offenbar, so habe ich den Film verstanden, ich habe den einmal geguckt, mit dem Anspruch, dass Kinder vielleicht daraus lernen sollten, wenn sie sich so verhalten oder so, dann vielleicht mal so ein bisschen Empathie zu entwickeln und sozusagen ihre Konflikte anders zu lösen. Also, wenn ich einfach nur diese Beispiele, Stephen King, 50er Jahre USA, dann hier ein Film aus der DDR, aus den frühen 80ern sehe, dann sind ja die Grunddynamiken eigentlich nie anders. Der Hauptunterschied ist, dass wir heute eben die Mittel haben der sozialen Medien, die wir ja gerade schon sagten, natürlich nochmal ganz andere Dimensionen eröffnen, leider. Und ich finde auch Cybermobbing, auch bei allen Altersstufen, wäre eigentlich nochmal eine Sendung für sich, weil auch da zu Cybermobbing-Dynamiken und auch vielleicht Enthemmung durch gefühlte Anonymität teilweise, das sind ja nochmal ganz eigene Themen, da können wir locker noch mal eine Sendung draus machen, aber ich will nur sagen, das ist so ein irgendwie allumfassendes Thema natürlich. Also vielleicht wollte ich noch mal historisch, ja.
Es gab allerdings schon vor der dicken Tilda einen Stephen King-Film 1976, Carrie.
Ja, klar, ja, da sagst du was, den habe ich später gesehen, stimmt.
Ja, sprichst ein großes Wort gelassen aus. Es ist so ein umfassendes Thema und wir könnten ganz viele Sendungen darüber machen. Wir können nicht mehr über ganz vieles in dieser Sendung sprechen. Insofern, es ist kurz nach 9. Jetzt wäre noch mal meine Frage an unsere Gäste: Habt ihr noch was, was euch ganz besonders auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
Also wenn ich
Jan,
mein
vielleicht magst
Herzens, wenn ich
du.
mein
Oder ja.
Herzensanliegen äußern dürfte, ist es, ihr Lieben da draußen, wenn ihr ein Grundstück habt und einen Bauwagen, dann kommt zu uns, weil wir wollen in den haptischen Raum. Das klingt vielleicht ein bisschen skurril, aber wir sind nach wie vor im virtuellen Raum verortet und wir sammeln gerade Geld fürs Anlasshaus. Und zwar soll das Anlasshaus ein Ort sein, ein Refugium, wo Kinder und Jugendliche, die gemobbt worden sind und misshandelt worden sind, hinkommen können. Über eine Zeit, über die wir noch nachdenken müssen, mit einem Personal, was genau für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen da ist. Und ich versuche das immer an diesem Handbeispiel zu benennen. Hier ist Kind XY, kommt ins Anlasshaus und dann gucken wir nach Wegen, und zwar individuell, was passt. Ob man dann mit den Eltern zusammenarbeitet, mit den Kindergärten, mit den Schulen und so weiter. Und ja, also mein Herzensanliegen, ihr Lieben, das Anlasshaus muss bald stehen und habt ihr 1000 Quadratmeter an Bauwagen, ich fange an, egal wo. Aber das muss kommen, das Anlasshaus, wirklich. Die Versorgungslücke zwischen Therapie und stationärer Aufnahme, wie auch immer ihr es benennen wollt, mir ist das wirklich ein Herzensanliegen und das wird mein letztes großes Projekt sein, versprochen.
Oh,
Ich
wie
habe
schön.
während des Meetings hier alles gesagt und ich würde einfach gerne deine letzten Worte stehen lassen. Such Leute fürs Anlasshaus, das fände ich toll.
Danke, Ruth.
Ja, schließe mich an.
Ja,
Okay.
verbreitet die Idee. Spread Love ist unser Motto und geht in die
Cool.
Welt und habt euch lieb, wirklich.
Jo, alles klar.
Ja, dann schließen wir das Thema an der Stelle ab und freuen uns darauf, euch wieder zu sehen, euch Gäste hier mal wieder zu einem ähnlich gelagerten oder ganz anderen Thema, euch draußen im Chat und als Podcast-Hörer und als YouTube-Zuschauer und so weiter. Euch sehen wir wieder oder ihr seht uns wieder am 21.10., nein, am 21.10., am 4.11., der 21.10. ist heute. Und da haben wir ein ganz anderes Thema, da gehen wir wieder ein bisschen ins volkstümliche Historische rein und schauen uns an Dinge wie Halloween und Allerheiligen und die Frage, wie sind eigentlich Menschen früher und wie gehen wir heute mit dem Thema Tod um? Und ja, haben da auch wieder eine ganz spannende Runde von Gästen dazu. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf. In diesem
Dann
Sinne.
bis dann.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Ciao.